Fritz. Podcast.
Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon.
Da knarzt der Arm des Mikrofons. Die Welt ist klein und voller Ereignisse, die sich ereignen, während wir dabei sind, während wir sogar davon betroffen sind, jedenfalls manchmal. Und über genau diese Ereignisse würde ich ganz gerne mit euch reden. Immer am Sonntag würde ich gerne auf die hinter uns liegende Woche zurückblicken, also einen Wochenrückblick mit euch hier abhalten, indem ihr mir erzählt, was euch wichtig letzte Woche war, beziehungsweise was letzte Woche wichtig war. Das ist ja, sind ja immer zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Das eine ist halt, was wichtig war, ist das, was in der Zeitung steht, also was die Tagesschau sendet, was in den Nachrichten im Radio so kommt und was euch wichtig war letzte Woche. Das sind meistens diese Dinge, die nicht in der Zeitung stehen, die aber einen viel größeren Einfluss auf euer Leben gehabt haben mögen. Also bei mir ist das zum Beispiel so. Also es steht natürlich unendlich viel Zeug in der Zeitung, also sind da echt wieder viele Themen, die aus der allgemeinen Nachrichtenlage so rausgefallen sind in meine mehr oder minder intensive Wahrnehmung, so dass ich mir zumindest ansatzweise zu der einen oder anderen Sache, die weltweit passiert sein mag, eine Meinung gebildet habe, über die wir hier reden können. Wir können ja prima Meinungen austauschen, ist ja immer ganz gut. Und falls wir so tun, als wüssten wir was und wissen gar nicht genug, dann ruft sicherlich der eine oder die andere an und sagt, hier, ich weiß das aber besser und korrigiert uns hier. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. 0331 70 97 110. Es ist so einfach, wie es schwierig ist. Eigentlich will ich nur wissen, was war letzte Woche in eurem Leben wichtig? Sei es was Privates oder was, wie nennt man es, Öffentliches, also was Politisches. Zum Beispiel so Geschichten wie Silvio Berlusconi, der italienische, was ist er denn gerade eigentlich? Im Moment ist er gar nichts, ne? Im Moment ist er noch nicht mal Ministerpräsident. Man weiß immer so gar nicht, was er so ist. Ich nenne ihn immer Reisedutsche, um mich über ihn lustig zu machen, weil ich finde den Mann irgendwie, ich finde ihn wirklich sehr amüsant. Hat ja neulich auch, ich weiß gar nicht, wer war denn das, der gesagt hat, das war der nicht Schmidt heißt er, aus dem EU-Parlament, der gesagt hat, naja, dann haben sie halt zwei Clowns, ne? Einmal von Cinque Stelle, den Typen, und Berlusconi. Berlusconi, also der ehemalige Duce von Italien, ist wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Immerhin haben sie es geschafft, ihn wegen Steuerhinterziehung zu verurteilen. Die meisten Sachen, die er verbrochen hat, die sind ja verjährt, beziehungsweise hat er dann während seiner Amtszeit als Ministerpräsident dafür gesorgt, dass Politiker, also er im Wesentlichen, nicht mehr für die Verfehlungen bestraft werden kann, die ihn erst so reich gemacht haben, dass er sich fast den kompletten privaten Rundfunk Italiens hat einverleiben und darüber seine Propaganda verbreiten können, sodass die Leute dann halt ihn gewählt haben, obwohl er zumindest so die Meinung der Leute, die sich damit auskennen, obwohl er alles andere als gut für Italien ist, sondern diesem Land wirklich schlecht tut, unter anderem Kulturvernichtung durch Subventionsstreichung und was man dann so alles hört. Und nicht nur das, sondern auch wohl eine Politik der sogenannten harten Hand da betreibt. Was haltet ihr denn davon, dass den Berlusconi jetzt verurteilt haben? Und vor allen Dingen, was haltet ihr denn davon, dass Berlusconi jetzt so tut, als wäre er das Opfer einer Verschwörung, die aus Richtern bestünde, die ja gegen die Demokratie wären, weil er wäre ja die Demokratie oder so ähnlich, was er sich da zusammen fantasiert. Das ist sowas, worüber wir mal reden könnten. Vielleicht seid ihr ja sogar Italiener und habt eine ganz andere Meinung zu Berlusconi, als dass die, zumindest in meiner Wahrnehmung, europaweit die Medien haben, abgesehen von denen, die Berlusconi direkt oder indirekt kontrolliert. Noch einen seltsamen Staatschef hat es diese Woche wieder nach oben gespült, beziehungsweise oben gehalten. Und zwar Robert Mugabe, der mit 61% immer wieder die Präsidentschaft gewonnen hat. Südafrika hat gesagt, wir erkennen das jetzt mal an, also der ist Präsident. Alle anderen, die USA, die UNO, die Europäische Union, alle Zeitungen, alle Fernseher, alle Radios sagen, nee, da war Wahlfälschung drin, also der Mugabe, der ist garantiert nicht gewählter Präsident von Simbabwe, sondern hat sich dahin gefälscht irgendwie. Eigentlich hätte sein Herausforderer Tschwangirei, der heißt echt so, Tschwangirei hätte eigentlich gewinnen müssen, wenn die Wahl mit rechten Dingen zugegangen ist oder wäre, ist sie aber nicht, haben sie gesagt. Auch so eine Sache, dann hörst du mal wieder was von Afrika, ne? Und sonst hörst du eigentlich nie was von Afrika. Mir fällt total auf, dass unsere Berichterstattung Afrika immer weiträumig umschifft, außer wenn da irgendwie so gerade so aussieht, als wäre da Revolution und da würde ein neuer Westen entstehen. was irgendwie nicht so richtig klappen will. Oder aber, wenn dann halt eben so ein Diktator, also der Mugabe, könnt ihr euch mal zusammen googeln, was der alles angerichtet hat in seinem Land, wenn da so ein Typ wieder an die Macht kommt. Ansonsten erfahren wir aus Afrika irgendwie total wenig, ne? Andauernd irgendwelche Nachrichten aus China, Grubenunglück, 20 Tote. Aus Afrika kommt relativ wenig rum. Ich gebe einen Tipp, bin ich ja gut drin, ne? Ungefragt Ratschläge geben, kann ich super. Lest mal die Taz. Die Taz ist auch das, ist nur eine Meinung, die einzig und allein meiner Wahrnehmung entspringt. Die Taz ist die einzige Zeitung, die regelmäßig über Afrika berichtet und auch die, ich sag mal, die normalen Sachen berichtet. Also nicht immer nur Riesenblutbad im Kongo oder irgendwie sowas, sondern halt die ganz normalen Nachrichten aus Afrika bringt, soweit die denn überregional, also über Afrika hinaus oder über das Land oder die Region hinaus, in der die entstanden sind, interessant sind. Noch so Themen diese Woche. Kettenraucher fliegen aus ihrer Wohnung, finde ich super, ja. Total super in Düsseldorf, Typ Kettenraucher, irgendwie weiß ich nicht, 180 Schachteln Zigaretten jeden Tag gequalmt und anstatt das Fenster aufzumachen, hat er in den Hausflur gelüftet. Ja, haben sich die Mitmieter beschwert, die Hausverwaltung, ich hoffe sogar die Vermieterin, hat ihn angesprochen mehrfach, hat gesagt, hör mal auf damit, die Leute, das geht den Leuten auf den Sack, das stinkt, ja, Raucher stinken halt, sonst verklage ich dich, dann schmeiße ich dich hier raus. Dann hat er sich gedacht, du kannst mich mal, hat weitergequarzt und in den Hausflur gelüftet, ja, und ist sie vor Gericht gezogen. Das Gericht hat jetzt in erster Instanz der Vermieterin Recht gegeben, hat gesagt, das muss niemand hinnehmen, die Mitmieter müssen nicht in diesem Maße belästigt werden, die fristlose Kündigung ist rechtens. Dagegen kann er jetzt noch, glaube ich, Berufung einlegen und dann werden wir sehen, was daraus wird. Ich habe selber mal unter so jemandem gewohnt und neben so jemandem gewohnt, zwei unterschiedlichen Häusern. Und ich begrüße dieses Urteil sehr, weil anders kommst du diesen Leuten nicht bei. Ich habe das wirklich mehrfach damals versucht, denen mal zu sagen, ey Freunde, lüftet mal bitte regelmäßig und lüftet mal bitte nicht in den Hausflur, weil das stinkt wie Hulle und zieht bei mir durch die Wohnungstür in meine Wohnung rein. Und wenn sie dann mal das Fenster aufgemacht haben, kam es auch durchs Fenster durch. Und die waren halt komplett beratungsresistent, so nach dem Motto, das ist ein freies Land, ich kann hier machen, was ich will. Und darum finde ich das irgendwie ganz lustig, dass es so jetzt so einen Hebel gibt, mit dem man die Leute so rauskicken kann, weil vielleicht führt das dann dazu, dass sie sich ein bisschen rücksichtsvoller benehmen. Was meint ihr? Sollten Raucher aus ihrer Wohnung rausgeschmissen werden dürfen? 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Wir wollen Wochenrückblick machen, beziehungsweise ich hätte gerne, dass ihr einen Wochenrückblick macht, damit ich nicht die ganze Zeit hier quatschen muss, wie ich das die letzten, wie lange habe ich denn heute wieder geschafft? 7,5 Minuten schon tue. Zwei Sachen sage ich noch. Mir sind natürlich nicht nur die großen politischen Dinge aufgefallen, sondern privat war auch einiges los bei mir. Ich könnte ein Update zu meiner Thrombose geben. Jetzt schlagen wieder alle irgendwie die Hände über den Kopf. Oh Gott, hör auf zu jammern. Wir können den Scheiß nicht mehr hören. Das zieht uns runter. Wir werden selber krank. Ja, keine Veränderung in meinem Auge. Ich sehe immer noch schlecht. Letzte Woche hatte ich ja schon erzählt, meine sonstigen Körperwerte, also alles, was es da so gibt, außer meinem Gewicht und meinem Blutdruck, sind völlig in Ordnung. Also meine Blutwerte sind in Ordnung, mein Herz ist in Ordnung, also keine besonderen Auffälligkeiten, was schon mal super ist. Das nächste, was wir jetzt machen werden, höchstwahrscheinlich, das erfahre ich dann in 14 Tagen, da versuche ich dann auch Fotos von zu machen, ist eine Spritze ins Auge kriegen. Das wird ein Spaß. Ey, ja, man spürt's nicht, sagte der Arzt. Und ich sagte, ja, aber man sieht's. Und jetzt muss ich mal gucken, ob man das irgendwie filmen kann. Also dann veröffentliche ich das einfach nur, weil ich, also ein Freund von mir, da weiß ich jetzt schon, wenn ich dem das nur erzähle, wird dem schlecht und der muss sich hinsetzen, weil er sonst umfällt. Kommt, jetzt seid ihr mal dran. 0331 70 97 110. Was war wichtig letzte Woche? Was war euch wichtig letzte Woche? Hier ist der Blue Moon auf Fritz und ihr seid eingeladen anzurufen, einen Wochenrückblick hier zum Besten zu geben. Und wie immer am Anfang der Kraftfutter-Mischwerk-Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. 0331 70 97 110. Was war euch wichtig letzte Woche? Was ist euch aufgefallen oder aufgestoßen? Was hat euch gefreut? Was hat euch geärgert? Was hat euch gewundert? Oder welche Erkenntnis habt ihr gewonnen? Ist das Gegenteil von sich wundern? Ja, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das Gegenteil von sich wundern. 0331 70 97 110. Immer sonntags am Ende der Woche. Der Rückblick auf die Woche, die hinter uns liegt. Und wenn es einen Ausblick auf die nächste Woche gibt, also wenn ihr heute schon wisst, dass ihr morgen oder übermorgen oder so irgendwas Besonderes macht, ja, ruft halt an. 0331 70 97 110 und erzählt davon, weil dann können wir nächsten Sonntag darauf zurückblicken. Ich finde das immer ganz lustig, so, ne, so Ping-Pong-Spielartig, Ausblick, Rückblick und so. Huiuiuiui. Vielleicht gelingt es uns ja auf die ein oder andere Weise. 0331 70 97 110. Der Jakob ist dran aus Köln. Hallo Jakob.
Hallo Holgi.
Welches Thema hast du mitgebracht? Was war wichtig letzte Woche?
Für mich war wichtig, ich war letztes Wochenende auf einem Festival, mehr oder weniger weit entfernt, im schönen Pilsen in Tschechien.
Was? Wie heißt das Festival?
Das ist das sogenannte Fluff-Fest.
Fluff?
Fluff, genau. Also ich weiß nicht, ob du den Begriff Fluff kennst.
Aus, ich kenne das als Brotaufstrich.
Okay, also ich muss gestehen, ich kenne den Ursprung selber her auch nicht, aber also es ist so ein Punk- und Hardcore-Festival.
Okay,
ja. Ich fand das deswegen ganz interessant oder erwähnenswert, weil das ist für mich so, also für mich war es jetzt das dritte Mal, dass ich dort war, dreimal hintereinander.
Und ist das vergleichbar mit so unseren Festivals oder ist das da irgendwie komplett anders, weil sie alle Knödel essen oder so?
Nee, gar nicht. Das ist genau der Witz dabei. Und zwar, es ist ein vergleichsweise kleines Festival. Und zwar, also dieses Jahr war es relativ voll mit 5.000 Leuten. Mhm. Also geschätzt, so im Normalfall sind halt 3.000 bis 4.000 Leute da. Und es ist halt wirklich so auf einem Flugplatz. Also zwischendurch heben halt auch Maschinen ab und fangen halt dann irgendwie an, irgendwie über den Platz dann irgendwie ihre Runden zu drehen. Und ich fand das deswegen ganz interessant, weil ich kenne das aus meinem Umkreis, also aus meinem Bekanntenfeld. Die sind natürlich nicht so in dieser Richtung so Hardcore-Punk oder irgendwie Metal oder so unterwegs.
Das hören so viele Leute, hören das gar nicht, ne?
Ja, genau. Das ist so, ich glaube auch Fluff ist dann auch noch, also gerade was so Punk und sowas angeht, dann gibt's ja auch nochmal zigtausend Abstufungen, wo du dann teilweise irgendwie auf Konzerten kommst, wo du dann irgendwie so, weiß ich nicht, 50 Leute hast, ne, die dann irgendwie total da darauf stehen und das war's dann irgendwie. Mhm. Aber ich fand das halt so ganz interessant, also wie gesagt, also dieses Jahr mit schätzungsweise 5.000 Leuten fand ich es schon sehr, sehr voll. Ich kenne es halt von meinem Umkreis, von meinem Bekanntenkreis, die sind halt auch so Rock am Ring oder so mehrere.
Ja gut, aber das sind ja dann irgendwie so, die haben ja teilweise, haben die sechsstellige Besucherzahlen?
Ja. Ich glaube Rock am Ring mittlerweile schon.
Ich war da noch nie, das ist mir alles viel zu heftig, so
ja,
viele Menschen,
mir auch, bar. Mir auch. Ich komme damit teilweise auch gar nicht klar, weil ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also ich kenne es von einem Arbeitskollegen von mir, der war irgendwie letztes Jahr in Belgien auf irgendeinem so Metal-Festival und der hat halt irgendwie erzählt, dass er irgendwie 3 Kilometer vom Parkplatz bzw. vom Zeltplatz bis zu den Bühnen laufen musste.
Also ja, dann nee.
Ja, also
ohne das, mich. Das ja. Können dann gerne die anderen machen.
Genau.
Ist sowieso eine gute Einstellung. Das können alles gerne die anderen machen. Die kommt man gut durchs Leben mit.
Ja, finde ich auch. Ist ein gutes Stichwort. Ich fand das halt deswegen so interessant, weil gerade auch nochmal, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, oder das habe ich zumindest so die letzten Jahre gehabt, dieses Festival, das passt irgendwie so da nicht hin. Also ich weiß nicht, ob du da schon mal in Tschechien warst.
Nee, noch nie.
Noch gar nicht, okay. Nee. Also das ist halt so
dieses, ist ja nur 100 Kilometer entfernt, was soll ich da hinfahren?
Ne? Ja, natürlich, also in Berlin ist es natürlich viel schöner.
Genau.
Es ist halt wirklich wunderschön, also so dieses typische Klischee, wie sich der Deutsche so böhmische Dörfer vorstellt, ne? Also wirklich so so ab und an da so ein bisschen Bauernhof und so ein bisschen verträumt irgendwie so die Schiene und so ein paar Kühe und sowas, ne? Also halt wirklich so wunderschön dort und dann hast halt wirklich so diesen Effekt, dass dann halt irgendwann so in diesem Dorf, also Rokycany heißt das Dorf.
Ernsthaft?
Bill?
Das heißt, wie heißt das Dorf?
Rokycany.
Also Graziano Rokycany?
Genau, so ungefähr. Also
du willst mich doch verarschen, ich muss das googeln.
Nein, ohne Scheiß. Also
wie schreibt man das?
Rokycany, ich glaube R-O-K-Y und dann Quatsch, C-A-N-Y. Ich glaube, am einfachsten
tatsächlich,
findest du,
das
wenn
gibt's.
Du, ich glaube, am einfachsten findest du es, wenn du unter Flufffest einfach suchst.
Rokycany, auf Deutsch Rokycan.
Rokycany, genau, das ist in der Nähe von Pilsen.
Unglaublich.
Ja.
Graziano Rokycany.
Genau, also ich musste auch das erste Mal lachen, als ich das gehört habe.
15.000 Einwohner.
Ja, genau. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie diese Einwohner darauf reagieren, wenn dann halt wirklich so 5.000 schwarz getreffe überall mit, weiß ich nicht, Anarchie und keine Ahnung was so in die
Gegend. 5.000 Leute, die genauso aussehen, als würden sie ausreichen, um die restlichen 15.000 einmal komplett aufzumischen. Und danach die Stadt zu übernehmen.
Genau, ja. Genau, ja. So ungefähr. Genau so ungefähr sah das dann aus. Und naja, ich fand das sehr, sehr interessant, weil ich meine, ich habe von den, ich war auch öfters schon in Festivals so innerhalb von Deutschland, wo sich das natürlich dann so ein bisschen einfacher gestellt hat, so mit den Dorfbewohnern so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Weil man natürlich dann auch unterwegs ist und dann im Edeka irgendwie einkauft oder sowas ähnliches. Das war dort in Rokycany überhaupt nicht der Fall, weil die Einwohner dort halt kaum Englisch sprechen, Tschechisch, weil wir als kultivierte Deutsche, ne, wir lernen ja maximal Englisch oder ähnliches.
Genau. Speisekarten Italienisch können wir auch gut.
Bitte?
Speisekarten Italienisch können wir auch gut. Nützt uns nichts, wenn wir ständig beim Türken essen.
Genau. Naja, wie gesagt, deswegen blieb der Kontakt so ein bisschen so ein bisschen schwer. Und ich fand es ganz interessant, weil das Dorf hat sich so ein, also das schien so zumindest so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen damit abgefunden, dass es jetzt so die nächsten Jahre irgendwie damit stattfindet. So. Mhm. Also auch wenn die Bewohner damit irgendwie nicht so zufrieden sind, aber es beschwert sich keiner, es wird kein großartiger Müll gemacht und das meiste irgendwie verschwindet dann doch schon irgendwie automatisch. Und es ist ganz interessant, weil es sind halt irgendwie, wie gesagt, das war für mich jetzt das dritte Mal, es sind trotzdem, auch wenn es irgendwie aus ganz Europa die Leute irgendwie nach Tschechien kommen, es sind trotzdem irgendwie immer so dieselben, die man kennt oder die man irgendwie schon mal gesehen hat.
Aber das ist doch dann wiederum ganz schön, wenn man sich immer wieder auf irgendwelchen Festivals oder Konzerten trifft.
Ja, genau. Das ist ganz faszinierend und auch ganz schön. Aber ich finde es halt nur so sehr interessant, weil es ist halt wirklich, es ist so von der Art her von dem Festival, ist es so mit, ich würde schon glatt behaupten, es ist so das Einzige so in seiner Art so in Europa. Und also wie gesagt, wirklich so die Tatsache, dass es halt wirklich so ein relativ kleiner Kreis ist und dass es halt wirklich so immer aus ganz Europa immer dieselben Leute sind, die da halt immer wirklich so diesen Weg so hinnehmen. Also ich jetzt halt, hatte zum Beispiel dieses Jahr halt wirklich Leute irgendwie aus Schottland kennengelernt, die halt wirklich so ihr letztes Geld irgendwie im Jahr irgendwie so zusammengespart hatten, nur für das Ticket, damit die irgendwie da hinfliegen können. Mhm. Und solche Geschichten. Ich finde das halt irgendwie sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dadurch, oder das macht auch so einen Großteil von diesem Sommer aus. Also ich weiß jetzt nicht, wie das so bei Fritz ist, weil bei Fritz, ich denke mal, zum Großteil wird er ja so, ich sag mal, Pop.
Eher Pop und Elektronika und so.
Genau, genau.
Bisschen Rap.
Genau, und Rap.
Und Rap. Musik und Rap.
Genau. Ich kann mir vorstellen, dass so gerade so Festivals halt natürlich einen Großteil von den Hörern so ein bisschen so diesen Sommer ausmachen, ne? Hm. Weil es halt wirklich so dieses ist. Man nimmt sich halt sowas vor für das Wochenende und man fährt dann halt so hin. Und naja, ich fand das halt sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, es ist auch so eine Gruppe von Leuten oder so ein gewisses Soziotop, mit dem man im Normalfall wenig zu tun hat. Also gerade was so die Punks und so angeht, man sieht dann natürlich ab und an mal so auf der Straße so irgendwie ein paar Leute, oder wenn man jetzt so in dieser Szene drin ist, öfters mal in irgendwelchen Konzertveranstaltungen oder ähnliches, sieht man natürlich irgendwie Leute, aber wirklich so 5000 Leute so auf einem Stück, das ist schon mal irgendwie was anderes.
Hm. Und, die Erfahrung, die ich mache, ist, also ja. wenn ich Punks sehe, dann sind das entweder die so aussehen, als wären sie Punks und mit ihren Hunden vom Bahnhof rumlungern,
ja.
Oder die in Berlin in der Riga-Straße, da gibt's so eine Kneipe, rumlungern. Rumlungern und mich anpöbeln, wenn ich daran vorbeilaufe, weil ich normal angezogen bin und mein Hemd in die Hose gesteckt habe.
Ah, okay.
Das ist, so nehme ich Punk wahr. Und ich werde da jedes Mal angepöbelt, wenn ich da vorbeilaufe.
Riga Straße, du meinst die ganzen besetzten Häuser dort,
ja,
in
genau.
Berlin?
Ja, genau.
Ja, okay. Weiß ich gar nicht. Also ich muss sagen, ich wohne aktuell in Köln. Hier in Köln ist so diese, ich sag mal, alternative linke Szene ist relativ beschaulich.
Ja. Sind die friedlich? Also weil, selbst wenn ich jetzt mal auf dieses Festival gehen wollen würde, ich würde halt mein Hemd trotzdem in die Hose stecken. Müsste ich dann damit rechnen, angepöbelt zu werden, wie von diesem Spacken da in der Riga vor dieser Kneipe? Oder?
Nö, angepöbelt nicht. Entweder, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst bewundert.
Also weil ich mein Hemd in die Hose stecke?
Ja, also so
wow, da gehe ich hin.
Ja, genau. Nein. Nee, also so von wegen sich überhaupt nicht die Konvention anpassen. Ist mir doch egal, ob das uncool oder ob das spießig gilt. Ich stecke mein Hemd trotzdem in die Hose. Mhm. So das Motto. Das war, naja, ich meine, warum sollten die sich verprügeln? Also beziehungsweise warum sollten die dir einen aufs Maul geben? Also ich meine, haben sie ja nichts von.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sich einer von den Hanseln da in der Riga traut, mir aufs Maul zu geben. Die blöken mich halt nur an.
Ja, aber
weil ich kaufe da ja die Häuser und schmeiß die alle raus, weil ich ja ein Hemd in der Hose habe. Vollidioten. Entschuldigung.
Ja, aber ich meine, Neulich habe ich gedacht,
am liebsten würde ich dieses Scheißhaus kaufen und die alle rausschmeißen. Dann hätte er nämlich wenigstens einen Grund gehabt, mich anzublöken.
Ja, hättest du es mal gemacht? Nee, der Punkt. Sie
sind alle entlassen.
Genau, und alle entlassen, alle raus.
Da kommt hier jetzt ein Spaßbad hin.
Ja, genau, ein Spaßbad oder irgendwie eine, irgendwie
ein Spaßbad und ein McDonald's.
Genau, und McDonald's. Und auch irgendwie eine Designerbude, Werbekreativbranche, irgendwie sowas, Mediaspray, die Richtung.
Ja, cool, genau.
Ja,
nur Leute mit Kickboards über Kopfsteinpflaster fahren, den ganzen Tag.
Ach, es wird immer schlimmer. Nee, der Punkt ist einfach der. Also klar, du kannst auch in Köln, du kannst auch in Tschechien und du kannst auch in Berlin von irgendwelchen Assi-Punks angemacht werden. Ja. Klar. Letztendlich ist es genau wie ist es halt überall genauso. Du wirst halt nicht automatisch irgendwie angemacht, nur weil du jetzt irgendwie ein Hemd trägst oder ähnliches. Ich glaube, du hattest das neulich auch schon mal irgendwie mit Tim bei Not Safe for Work irgendwie angesprochen mit den Metal-Fans. Dass die Metal-Fans immer so relativ bedrohlich wirken.
Ja, sehen total krass aus.
Ja, genau.
Und sind die einzigen, die Bitte und Danke sagen.
Genau. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch mit den Punks. Nicht mit allen. Also ich habe auch viele Leute bei mir im Bekannteskreis, das sind die totalen Vollhonks und die totalen Assis, wo man sich als Außenstehender auch fragt, naja, warum bist du mit den Leuten zusammen? Aber sind halt wirklich trotzdem korrekte Leute. Aber letztendlich ist es halt wirklich so, du hast halt überall diese Leute, die halt wirklich so ein bisschen ausrasten oder die halt so ein bisschen unfreundlich so auf andere wirken. Aber ich glaube, dieser ganze, was so Punk, Hardcore und Metal so angeht, ich glaube, da ist so diese Assi-Spur, so von wegen, dass du direkt angemacht wirst, ich glaube, das hält sich da relativ in Grenzen. Okay.
Ich lese gerade in der Wikipedia, jedes Jahr am letzten Juli-Wochenende, Flufffest, seinen Schwerpunkt auf Hardcore-Music und Straight-Edge beziehungsweise Do-It-Yourself-Bewegung legt.
Ja.
Ist das echt so? Bist du so ein Straight-Edger?
Do
it yourselfer. Baust du alles? Bist du ein Bastler?
Auch nicht.
Okay, es werden nur vegane Speisen und Getränke angeboten. Das finde ich cool.
Okay, das ist schon zumindest eher etwas, worüber wir reden können. Und zwar
da stammelt er nicht mehr so.
Ja, genau. Nee, der Punkt ist, das habe ich auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, Mario hieß er, glaube ich, von der Line.
Der Einbeinige nennt sich heute Mario. Ah ja.
Ja, okay. Nennen wir ihn Einbeinigen. Der meinte jedenfalls zu mir, also wegen Thema und sowas ähnliches, und zwar das zweite Thema, was ich heute noch hatte, war Nichtrauchen. Und zwar, da du ja gerade schon gesagt hast, dass es sich eben auch richtigerweise um ein Straight Edge Festival handelt. Kannst du dir vorstellen, dass Leute, die dort rauchen oder die zumindest andere Drogen nehmen oder auch Alkohol oder sowas, nicht so gern gesehen werden?
Aber sie dürfen bleiben. Also wenn ich da mit einer fetten Kuppen, mit einer Zigarre in der Hand und einer Flasche Schnaps drüber marodiere, fliege ich nicht raus.
Das ist kein Problem. Aber genau das ist der Punkt, den ich ansprechen wollte. Und das stört mich so ein bisschen an dieser Szene, sogenannten Szene. Und zwar dieses, also wir sind schon für Freiheiten und wir sind dafür, jeder kann so leben, wie er will, aber er muss halt so leben, wie er will. Und das ist halt wirklich so dieser Widerspruch, was du halt wirklich so bei dem Nichtrauchen merkst. Also
Freiheit des einen ist begrenzt durch Belästigung des anderen.
Oder? Ja, klar. Also ich meine, an dem Festival hat man selber so ein bisschen gemerkt, dass es irgendwo Grenzen gibt oder zumindest, dass man selber so merkt, naja, okay, hier hat das halt so praktisch seine Grenzen. Also du konntest halt zum Beispiel in gewissen Zelten konntest du halt nicht rein, wenn du irgendwie geraucht hast, was auch jeder Nichtraucher ganz normal verstanden hat. Mhm. Aber es gab halt wirklich teilweise den Punkt, dass du halt wirklich so von Leuten angemacht worden bist, wenn du irgendwie geraucht hast. Also ich bin jetzt selber, momentan befinde ich mich in so einer Nichtraucherphase. Also ich habe jetzt seit 2 Wochen keine Kippe mehr angerührt.
Ja, dann brauchst du jetzt auch nie wieder eine anzurühren.
Ja, ich hoffe es. Also jetzt mal ohne Scheiß, also ich möchte niemanden irgendwie das Rauchen madig reden. Lass es wirklich. Also ganz ehrlich, das muss überhaupt nicht sein.
Da hört keiner drauf, das kannst du 100-mal sagen, da hört keiner drauf. Ich gebe dir jetzt den Tipp, wie du verhinderst, dass du wieder anfängst zu rauchen.
Ja.
Fang nicht wieder an zu rauchen. Ganz einfach.
Danke, Holgi.
Gerne. Du wirst immer mal wieder in so Situationen kommen, so Momente haben, wo du denkst, boah, jetzt hätte ich gerne Kippe.
Ja.
Dann sagst du dir ganz einfach, Alter, ich habe 2 Wochen lang keine geraucht, dann werde ich hier jetzt wohl noch eine halbe Stunde ohne Zigarette aushalten.
Du, Holgi, und ich war gestern feiern.
Also, machst einfach in dieser Phase, wo du normalerweise ist es so, du machst irgendwas, weiß ich ja, nicht. Klar. Du sitzt morgens am Schreibtisch und schreibst schnell eine Mail und denkst, ich hätte jetzt gerne eine Kippe. Dann sagst du dir, ich habe 2 Wochen nicht geraucht, jetzt werde ich ja wohl noch eine halbe Stunde durchhalten und schreibst einfach deine Mail fertig. Was dann passiert ist, dein Gehirn gewöhnt sich daran, dass zum Mailschreiben morgens am Schreibtisch keine Zigarette gehört. Ja. Und beim nächsten Mal, wenn du da sitzt, wirst du keinen Bock mehr auf eine Kippe haben.
Genau,
und wenn du dieses für 5 Pfennige Mitdenken nicht aus den Augen verlierst, einfach nur zu sagen, jetzt habe ich so lange keine geraucht, jetzt kann ich noch eine halbe Stunde weiter nicht rauchen.
Ja.
Dann rauchst du nie wieder.
Ja, das ist auch, ja, klar. Also ich merke das auch selber, das ist genau, also ich habe auch viele
Leute. Du kannst ja auch mal den Nichtraucher Blue Moon googeln. Das ist eine 3-stündige Sendung, die ich gemacht habe mit einem Typen, der 5-stündige Nichtraucherseminare macht.
Okay.
Und das funktioniert heute noch. Also es ist, wie lange ist das her? Warte mal, 2004 habe ich aufgehört, dann habe ich 2005 habe ich mit dem die Sendung gemacht. Die fliegt noch irgendwo durchs Netz. Musst du mal gucken, in den Tiefen des Netzes ist die zu finden.
Wie lange hast du geraucht?
Ich glaube 20 Jahre.
20 Jahre, ja. Okay. Also 2004 hast du aufgeholt.
Seit 2004 rauche ich nicht mehr. Ja.
Okay. Na ja, gut, das ist.
Und das ist passiert heute noch, dass manchmal so von aus dem Nichts irgendwo eine Mail kommt zu mir, wo er sagt, Mensch, ich habe das Ding da und da irgendwo in irgendeinem Download gefunden, irgendwie bei Soundcloud oder so. Ich habe mir das angehört, ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Schönen Dank. Also und da kriegst du auch ganz viele Tipps nochmal, was du tun kannst, um nicht wieder anzufangen und so. Und wenn du dann auch mal verstanden hast, wie das mit dem Rauchen überhaupt funktioniert, dann ist es sowieso.
Ja.
Also das ist da, ja.
Nee, also wie gesagt, ich will es niemandem madig reden, soll jeder so leben, wie er will. Aber ich finde es halt so ein bisschen lächerlich, dass halt gerade aus so einer Richtung, die halt wirklich so Richtung Anarchie tendiert und wirklich so, du kannst machen, was du willst, dass du halt wirklich da oder dass dann teilweise halt Leute irgendwie auf dem Festivalgelände angepöbelt werden, dass sie irgendwie Fleisch essen oder dass sie irgendwie halt, weiß ich nicht, irgendwie rauchen oder sowas.
Das mit dem Fleisch essen finde ich problematisch. Also weil das belästigt niemanden. Das tut niemandem was. Aber wenn neben dir einer raucht, stinkst du hinterher. Und das kann ich halt nachvollziehen, dass man sagt, nee, mach mal die Kippe aus, was soll das? Jetzt wollen wir nicht.
Ja, aber die Frage ist, wo willst du da aufhören?
Also wo die anderen belästigt werden. Und zwar faktisch, weil meine Klamotten müssen danach gewaschen werden, denn sie stinken nach deiner Zigarette. Das ist Belästigung. Wenn du was isst, was mir nicht schmeckt oder was ich aus irgendwelchen Gründen, die völlig meine eigenen Gründe sind, nicht essen will, dann darf ich mich nicht durch dich belästigt fühlen. Ansonsten bin ich ein echter Spießer, der glaubt, dass nur seine Art und Weise zu leben die allein selig machen will.
Kann ich soweit komplett nachvollziehen, aber du musst mir doch schon zugeben, dass es so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Also Moment. Also ich will jetzt nicht komplett auf dieses Beispiel mit ich rauche eine Zigarette neben dir und deswegen stinkst du, sondern einfach
halt
nur
mal den Gedanken fest, wir müssen Nachrichten machen. Bleib einfach mal dran, ja?
Mach mal.
Fritz. Blue. Zwei Sprechstunden.
Im Wochenrückblick wüsste ich gerne, für den Wochenrückblick wüsste ich gerne, was euch wichtig war vergangene Woche, beziehungsweise was wichtig war vergangene Woche. Norbert Lammert, Bundestagspräsident, hat einen Plagiatsvorwurf am Hals. Dummerweise auch noch von einem dieser Plagiatsjäger, über den alle anderen Plagiatsjäger sagen, ja, nee, der arbeitet eigentlich recht gründlich. Müsste schon nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn da nicht was dran wäre, was da behauptet wird. Brandenburgs Ministerpräsident Platzeck wird zurücktreten. Finde ich erstaunlich, auf die eine Weise, auf die andere Weise total super, dass er das macht, finde ich gut. Tschüss, Matze. Weil nämlich letztens, dann war er wieder im Krankenhaus und hat er wieder irgendwie was gehabt und wieder irgendwas gehabt und ich saß wirklich zu Hause und habe gedacht, kann nicht irgendein Vertrauter von Matthias Platzeck dem einfach mal sagen, Alter, hör auf. Wenn du hier nicht mit den Füßen zuerst aus dem Landtag getragen werden willst, hör einfach auf, geh in den Ruhestand. Es reicht, es bringt dich um. Und ich find's gut, dass er diese Erkenntnis jetzt gewonnen hat und einfach sagt, okay, es macht mich krank, es wird mich früher oder später töten, ich mach mal lieber irgendwas anderes, was mir vielleicht dann doch noch 10 oder 20 Jahre meines Lebens oder mich mein Leben genießen lässt. Auch wenn er bestimmt geglaubt hat, dass der Job in der Politik ein Genuss war. Aber so oft, wie ihn das umgerissen hat, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das sind so die Dinge, die mir aufgefallen sind letzte Woche. Was mir außerdem aufgefallen ist, 248.000 Menschen haben keine Wohnung in Deutschland. 248.000 Wohnungslose. Wie geht das? Habt ihr eine Idee? Wie geht das? Das sind, also, ne? Eine Viertelmillion Menschen haben keine Wohnung. Ich kann mir extrem viel vorstellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sein Leben nicht richtig auf die Reihe kriegt, dass man einen Überblick verliert und you name it. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Überblick so sehr verliere, dass ich aus meiner Wohnung rausfliege und keine neue finde, beziehungsweise, dass es 250.000 Leuten so geht, dass sie den Überblick verlieren. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen, der oder die mal die Wohnung verloren hat. Vielleicht habt ihr ja selber schon mal eure Wohnung verloren. Dann ruft doch mal an 0331 70 97 110 und erzählt, auch wenn das nicht letzte Woche passiert ist. Mir ist aufgefallen, dass letzte Woche eine Viertelmillion Leute obdachlos waren oder keine Wohnung hatten. Obdachlos sind weniger. Darum ist das ein Thema. Praktisch, ne? Wie man hier die Themen einfach so reinwerfen kann. 0331 70 97 110 dran und ein paar Minuten kriegt er noch, ist noch der Jakob. Der war in Tschechien auf dem Fluff Festival, was ein Straight Edge Festival ist. Also ein Rockfestival, wo Straight Edger rumrennen, die das nicht so gerne sehen, dass da geraucht wird und Leute anblöken, die dann rauchen. Ich habe gesagt, finde ich gut. Kann ich nachvollziehen. Du sagst, nee.
Ja, im Großen und Ganzen hast du das schon ganz gut zusammengefasst. Nee, der Punkt ist halt einfach der, ich meine, du musst dir halt vorstellen, da sind halt Leute, die stehen halt auf eine gewisse Art von Musik und die kommen halt einmal im Jahr, kommen die halt irgendwie zusammen und die wollen halt irgendwie an einem gewissen Punkt auf der Landkarte, wollen die irgendwie dahin und die sind halt irgendwie da für 3 Tage und dann müssen die sich blöd anmachen lassen, weil sie sich halt eine Kippe anzünden.
Ja.
Also ich kann
aber
kann
wenn das doch die Policy ist, kann man
also ist es ja nicht.
Das ach so.
Das ist ja eben genau der Punkt. Also ich meine,
so.
es ist ja. offiziell halt einfach nur ein ganz normales, weiß ich nicht, hier Hardcore Punk bla bla bla.
Ja, Festival, nee, ich dachte, das wäre die Policy, dass sie sagen so hier nicht rauchen, Leute, ist hier unerwünscht.
Überhaupt nicht. Es ist ein wunderschönes Festival, aber halt es gibt so einen gewissen Teil, so 5-10% von Arschlöchern, die halt dir deine Festival Experience kaputt machen. So in dem Motto. Und das ist ja, also ich finde.
Ich gehe halt nirgendwo hin, wo geraucht wird.
Bitte?
Ich zum Beispiel, ich gehe nirgendwo hin, wo geraucht wird. Ich gehe nicht in Kneipen, außer wenn ich gezwungen bin, weil ich irgendwo mal Freunde sich da treffen oder so.
Ja.
Ich gehe grundsätzlich nirgendwo hin, wo geraucht wird, weil es stinkt und ich habe keinen Bock auf diesen Gestank.
Ja.
Ich gehe auch nirgendwo hin, wo in die Ecke geschissen wird. Aber ich gehe da nicht hin, weil ich weiß, da wird geraucht. Und wenn es nicht die Policy des Ladens ist, dass da nicht geraucht wird, dann sollen die sich mal gefälligst nicht beschweren.
Ja, also, aber wie gesagt, das ist eben genau der Punkt. Und das ist halt so wir akzeptieren zwar, dass irgendwie die letzten 10 Jahre irgendwie dagegen seid, aber wir machen irgendwie nichts dagegen. Und deswegen dürft ihr jetzt euch so aufspinnen, wie ihr wollt. Ja. Und letztendlich, ich meine...
Dabei könnte man mal cool so ein Seminar vor 5.000 Leuten machen, mal ein paar Stunden lang. Das wäre mal cool.
Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Erfolge erzielst, weil das sind im Zweifelsfall sind das die Leute, die du, die du irgendwie 10 oder 20 Mal irgendwie aus einem besetzten Haus verprügeln kannst und die dann halt trotzdem irgendwie am nächsten Tag im Haus wieder drin sitzen.
So eine gewisse Reaktanz an den Tag legen und sagen, jetzt erst recht, wenn du meinst, dass das schlecht ist, dann mache ich es jetzt erst recht, weil du sagst mir nicht, was ich zu tun habe.
Genau, also wie gesagt, ich bin ein großer Sympathisant dieser sogenannten Szene, auch wenn ich dieses Wort selber nicht so mag und auch wenn mir sehr, sehr viele Eigenheiten so da so ein bisschen auf den Nerv gehen, aber dieses wir sind halt so unter dem Motto so, wir sind halt gegen alles, also komplett radikal, also deswegen auch gegen sämtliche Drogen, das finde ich ja so ein bisschen lächerlich und
das ist halt Ideologie. Ideologie ist immer lächerlich.
Ja, klar. Ja, natürlich. Und deswegen fand ich es auch ganz interessant, was du am Anfang gesagt hast, hier mit dem Raucher, der jetzt irgendwie rausgeworfen wurde.
Das muss man ausdrücklich sagen. Ja. Dem ist nicht das Rauchen untersagt worden. Dem ist nur das Belästigen untersagt worden.
Ja, genau. Ja. Genau. Das ist eben genau der Punkt. Und zwar, ich persönlich, also... Wenn ich da jetzt Vermieter wäre, ich würde das genauso sehen. Also mir persönlich ist es scheißegal, ob der Typ in seiner Wohnung raucht oder nicht. Aber wenn er diesen Scheiß irgendwie in den Hausflur irgendwie laufen lässt oder ähnliches, ganz klar, raus. Also mal ganz ehrlich, ich finde Rauchen,
Ich habe gefeiert, als ich das gelesen habe. Echt?
Bitte?
Habe ich gefeiert. Ich habe echt gerade endlich.
Wirklich?
Ja, endlich ein Hebel. Echt, das war wirklich unerträglich teilweise, ja. Diese Nachbarn, die ich da hatte.
Ja.
Und endlich ein Hebel, den man ansetzen kann, um diese Leute zur Raison zu bringen.
Ja.
Die dürfen da ja wohnen bleiben. Die sollen nur aufhören, ihren Rauch in meine Wohnung zu drücken. Ja.
Es ist halt, ich finde persönlich, es ist halt immer so dieser Punkt.
Ey.
Du kannst dich halt selber gerne schädigen. Also wenn du Bock hast, dir den Arm abzusägen, ja, mein Gott, mach es. Aber geh mir nicht auf den Sack damit. Also auf gut Deutsch, wenn du irgendwie dir nebenan den Arm absägst, weil du irgendwie Bock drauf hast, kannst du dir gerne machen, aber nerv mich durch dein Schreien nicht auf. Und ich finde, genauso ist das mit dem Rauchen. Also mal ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendwie Nachbarn hast, die jetzt sich irgendwie gegenseitig... Oder die jetzt
mein Nachbar raucht immer auf dem Balkon, es zieht immer in meine Wohnung, es ärgert mich ganz fürchterlich, aber ich denke mir auch, ja komm, du musst halt, du kannst nicht anders, du Armer, mach halt. Das ist halt dreimal am Tag, dass mich das stört. Und den lasse ich halt machen.
Ja, aber jeden Tag?
Ja, ich bin ja nicht jeden Tag zu Hause. Wahrscheinlich ist es jeden Tag.
Ja gut, aber...
Das ist Mitleid. Ich weiß ja, dass er nicht
Mitleid?
Anders kann. Ja, natürlich ist das Mitleid. Der hat ein kleines Kind, der kann nicht in der Wohnung rauchen. Na, dann soll er halt auf dem Balkon rauchen, weil ihm die Kraft fehlt, aufzuhören. Ist halt so. Das ist Mitleid. Ich habe Mitleid mit Rauchern, ja.
Wie sah das denn aus, dass du selber geraucht hast?
Wie das aussah?
Also ich meine jetzt... ich habe das selber, ich habe diese Reflexion selber so die letzten Monate.
Die einen Nachbarn, die so gestunken haben, da war ich noch Raucher.
Okay.
Und es war unerträglich. Ich habe sehr viel geraucht. Ich habe irgendwie 40 Zigaretten am Tag geraucht.
Also okay.
Zwei Schachteln Neil Filter waren das immer. Auch so die richtig krassen Dinger, weißt du?
Okay.
Und ich habe halt durchgehend gelüftet. Ich wollte nie gerne in meinem eigenen Qualm sitzen.
Ja, okay.
Obwohl du natürlich den ganzen Tag in deinem eigenen Gestank sitzt, weil du stinkst halt wie...
Ja, aber genau das ist der Punkt. Der auch mich so ein bisschen so zum Nachdenken überlegt hat. Und zwar einfach so dieser Punkt. Ich bin irgendwann nach Hause gekommen, hab bei mir im Zimmer so die Tür aufgemacht. Ich habe halt wirklich so gemerkt, so kalter Rauch. So dieser Gestank. Und ich habe dann auch so selber so gemerkt, so als ich dann in der Wäschetrommel war, irgendwie so die ganzen alten Klamotten, alles stinkt, alles komplett so normal. Und da hilft halt auch nicht so dieses, okay, du gehst halt eben auf den Balkon, um mal eben zu einer rauchen, weil letztendlich trotzdem alles haftet dann irgendwie im Zimmer, alles haftet irgendwie an den Klamotten und sowas und du kannst halt nichts dagegen machen. Aber ich muss wirklich sagen, wenn es jetzt dich nur selber betrifft, also das heißt, wenn du dir selber nur damit schadest, ja mein Gott, dann mach es. Also solange es jetzt nicht wirklich so vorsätzlich dahin geht, so von wegen, dass du jemanden wirklich so passiv komplett anrauchst oder den, weiß ich nicht, die Kippe irgendwie
ins Gesicht drückst. Das zieht ja dann immer noch so Verhaltensweisen nach sich. Also Raucher sind halt grundsätzlich rücksichtslos. Die zünden sich halt einfach ihre Zigaretten an. Ja, es gibt welche, die machen das nicht, aber man kann das ruhig über einen Kamm scheren, finde ich. Der letzte Zug, bevor man in die S-Bahn einsteigt und dann zur Hälfte den Rauch in die S-Bahn bläst.
Ja,
und so, das sind halt alles solche Sachen, wo ich immer denke, so, ja, das ist halt, weil Raucher so sind, wie Raucher sind. Und ich finde das halt immer relativ schwer zu sagen, ja, der schädigt sich ja nur selber. Der belästigt halt alle Leute, die da in der S-Bahn sitzen und die einfach nicht vollgestunken werden wollen. Weil da stinkt's ja schon genug.
Hast du irgendwie einen Rückblick? Also ich finde so ein bisschen, also nach 20 Jahren, also hast du mittlerweile selber so, gibt es so bestimmte Verhaltensweisen, wo du dir so selber so denkst, naja,
alles,
damals hätte ich mir jetzt noch...
Alles, worüber ich mich beklage, diese Rücksichtslosigkeit. Ich sage einfach, Raucher sind rücksichtslos und zwar grundsätzlich, weil ich das selber so war. Und ich beobachte einfach bei allen möglichen Rauchern, mein Gott, ja, jetzt schreien wieder alle auf und sagen, nein, bei mir ist das nicht so. Ich würde ja freiwillig rausgehen. Bei mir muss man kein Rauchverbot im Restaurant machen. Wo ich dann immer sage, ja, du hättest die letzten 50 Jahre freiwillig rausgehen können, hast du ja nicht.
Ja, natürlich.
Ich share da gerne alle über einen Kamm, weil es auch einfacher ist. Journalisten nennen das Zuspitzen. Also diese ganzen rücksichtslosen Verhaltensweisen. Einfach die Kippe anzünden, ohne zu fragen, obwohl, weißt du, so einfach sich denken, ja, ich sitze ja draußen, dann ist es ja egal, ob die am Nachbartisch essen wollen. Die Kippen überall hinschnipsen, aus dem fahrenden Auto die Kippe rausschnipsen.
Ja, das stimmt. Also ich finde, sagen wir so, unter anderem verstehen, diese Umweltverschmutzung durch Raucher ist eigentlich so mit das Asozialste, was du eigentlich so mitbekommen
kannst. Ja, so sind Raucher halt. Und da muss man halt Mitleid haben.
Ja.
Da muss man Mitleid haben. Das sind ganz arme Schweine. Die müssen, die können nicht, das ist ja nicht so, dass die wollen, überhaupt, die bilden sich alle ein, dass sie das wollen, aber die, wenn sie wollten, würden sie aufhören. Wenn das eine Willensfrage wäre, würden sie das gar nicht erst tun.
Findest du,
ja, ist so.
Moment, die interessante Frage ist, hast du das Gefühl, dass das aktuell so ein gewisser Zeitgeist ist oder dass es, weiß ich nicht, dass es mittlerweile...
Du meinst Rauchfreiheit, so, Rauchfreiheit als Zeitgeist? Also oder Rauchen als Zeitgeist?
Sowohl als auch. Also ich finde, Rauchen war jetzt in den letzten, weiß ich nicht wie vielen, 100 Jahren, war ja mehr oder weniger...
50 Jahre, nach dem Zweiten Weltkrieg ging das richtig los, das
Problem. Ja, genau. Mhm. Also sobald man irgendwie angefangen hat, das irgendwie so näher zu machen, wie gesagt, innerhalb oder nach des Zweiten Weltkrieges. So. Und mittlerweile, ich glaube, ich hatte letztes Mal irgendwie Zahlen gehört, so von wegen 30% oder irgendwie 33%, irgendwie sowas, wären jetzt noch aktive Raucher.
Weiß ich gar nicht. Ich habe auch noch nicht mal alte Zahlen im Kopf, ehrlich gesagt.
Also wie gesagt,
Also es sterben jährlich 120.000 Leute an den direkten Folgen des Rauchens.
Ja, ja, genau.
Eine Kleinstadt. Also in der Mittelstadt.
Ja, ja, diese Zahl kenne ich auch. Ich glaube, das hast du auch irgendwie jedes Jahr.
Ja, ja, das ist die. Na, es ist was weniger geworden. Früher waren es mal 140.000. Immerhin. Ah, okay. Immerhin.
Okay, naja gut. Aber wie gesagt, du hast halt immer noch so irgendwie so rund ein Drittel in der Bevölkerung, die halt rauchen. So. Und die Frage ist halt, wie du damit umgehen sollst. Also ich finde, also klar, Raucher sind rücksichtslos, bei dieser Aussage würde ich dir prinzipiell zustimmen, aber die Frage ist ja, wie willst du damit umgehen? Also ich meine...
Sie darauf hinweisen, also sie akut darauf hinweisen, sagen, so, ey, Alter, kannst du gerade deine Kippe noch auslassen, ich bin noch am Essen. Die meisten reagieren darauf, ja, die meisten reagieren positiv darauf. Das sind keine bösen Menschen, ja, die sind nicht rücksichtslos, weil sie Arschlöcher sind, sondern die sind rücksichtslos, weil sie Opfer sind. So, und in dem Moment, wo du sie darauf hinweist, gehen die meisten hin und sagen, Entschuldigung. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass mich einer doch einmal, aber dass mich einer ernsthaft blöd angequatscht und gesagt, halt die Fresse, du Arschloch. Das ist mir auch schon passiert. Aber das ist nicht der Normalfall. Also alle Raucher sind rücksichtslos oder die meisten Raucher sind rücksichtslos und die meisten nehmen sofort Rücksicht, wenn du sie darauf hinweist. Das ist dann auch ein Umgang. Du darfst halt nicht anpöbeln. Du darfst halt nie vergessen, handle aus Mitleid. Red mit denen so, dass du Mitleid hast, dass dein Motiv ist Mitleid und nicht dein Motiv ist Ärger.
Naja, aber ist es nicht... Naja, also Mitleid, ich stöße mich so ein bisschen in den Begriff, weil eigentlich ist es
die
nicht...
Die sind ja gezwungen, das zu tun.
Bitte?
Die sind gezwungen, das zu tun.
Weiß ich nicht. Also ja, also klar, den normalen Kettenraucher, der irgendwie, weiß ich nicht, wie du schon gesagt
auch
hast...
Auch der Gelegenheitsraucher ist gezwungen, das zu tun.
Findest du? Also das jemanden, der so irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Monat irgendwie auf einer Party irgendwie, nachdem er irgendwie 3-4 Bier, also seine paar Kippen geraucht hat.
Warum macht der das? Macht der das, weil er sich überlegt hat, jetzt habe ich meine 3-4 Bier getrunken, ich bin auf einer Party, da rauche ich ja sonst auch immer, dann will ich jetzt auch mal rauchen. Nee, der zündet sich einfach eine an. So, und wenn du irgendwas machst, was dir eigentlich schadet, ja, und es ist halt, du weißt halt nicht, ob die erste oder die letzte Zigarette den Krebs macht, ne? Wenn du was machst, was dir eigentlich schadet,
dann
ohne drüber nachzudenken, und das machst du ja, selbst wenn du Gelegenheitsraucher bist, ohne drüber nachzudenken, dann machst du das nicht mehr, weil du das willst.
Ja, schon. Ja,
du wirst, wenn du ihn dann in dem Moment drauf ansprichst, wird er jederzeit sagen, nein, das ist ja nur so, das ist ja nicht so und ich rauche ja nur auf der Party. Was im Übrigen auch meistens nicht stimmt. Ne? Das ist auch ganz interessant. Also die Leute, die glauben sich das auch selbst. Also ich habe so im Bekanntenkreis so einige, die glauben sich selbst, dass sie nur samstags abends beim Bier eine rauchen. Und ich sehe sie mittwochs nachmittags beim Kaffee. Darum sage ich, also auch mit auch mit dem Mitleid jetzt, auch nicht im christianistischen Sinne, sondern einfach nur, geh einfach davon aus, dass die nicht anders können, dass sie das gar nicht wollen, sich höchstens einbilden, dass sie das wollen. Und dann kannst du mit denen auch normal reden und musst die nicht anblöken, weil du gerade genervt bist davon, dass sie stinken. Weil das bringt halt nichts. So Aggression bringt halt nichts.
Ja, nee, überhaupt nicht. Aber wo du gerade gesagt hast, so von wegen, naja, sie können ja nichts dafür, spielt das Thema Sucht für dich nochmal eine besondere Rolle?
Beim Rauchen kaum. Das hat wenig mit Sucht zu tun.
Also,
Ich würde dich jetzt gerne mal rausschmeißen, weil da hängen noch ein paar hinter dir in der Leitung, die wollen auch überrauchen. Hör dir diese Sendung mal an. Ich habe eben, wenn du mir auf Twitter folgen solltest oder auf ADN, ich habe eben den Link, den hat mir einer geschickt, gibt es bei Soundcloud, eine 3-stündige Sendung. Hör dir die mal an.
Alles klar.
Da lernst du sehr viel darüber, was daran Sucht ist und was daran Verhalten ist. Das meiste ist Verhalten.
Okay.
Und Verhalten kann man ändern.
Gut. Okay.
Ja. Jakob, gute Nacht und vielen Dank. Also war sehr schön. Ruf wieder an.
Alles klar.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Hier ist nicht der Blue Moon übers Rauchen. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich den ganzen Rest der Sendung über Rauchen reden werden, weil ne, ist so ein Thema, kann ja jeder zu viel. Und ich habe da ja eine eindeutige Haltung dazu, von der ich auch nicht abrücke. Das macht's ja so lustig. Eigentlich ist hier der Wochenrückblick. Eigentlich würde ich ganz gerne haben, dass ihr anruft 0331 70 97 110 und erzählt, was euch letzte Woche wichtig war, beziehungsweise was letzte Woche wichtig war, so im politischen Sinne. Ne? Zum Beispiel, dass Bradley Manning verurteilt worden ist, und zwar in allen Anklagepunkten, außer dem Feind Informationen geliefert zu haben. Bradley Manning, wer sich nicht mehr an den Namen erinnert, der hat ja sehr lange im Knast gesessen. Ist der, wisst ihr das, ist Bradley Manning eigentlich gefoltert worden? Ich weiß es gar nicht. Oder ist er einfach nur erstmal weggesperrt worden, ohne einen Anwalt und ohne alles? Bradley Manning jedenfalls ist derjenige, der damals Collateral Damage initiiert hat, der damals dieses Video an WikiLeaks gegeben hatte, wo zu sehen war, dass amerikanische Hubschrauberpiloten Zivilisten beschießen und dabei einen Mordspaß haben, die Zivilisten niederzumähen. Dafür haben sie ihn angeklagt, weil das natürlich Militärgeheimnisse sind, die dem Feind nutzen können, bla 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 bla. Ist verurteilt worden diese Woche. Strafmaß folgt im August, wollte ich gerade sagen. Ist ja schon August. Ich glaube Mitte August oder so, 16. oder so war das, wo sie das Strafmaß bekannt geben sollten. Ist was passiert ist. Was außerdem passiert ist, Terrorwarnungen all überall, hä? Je mehr ruchbar wird, dass wir in einem Überwachungsstaat leben, desto häufiger kommt irgendwie, oh, Anschlagswarnung. Finde ich auch ganz lustig und habe mir überlegt, kann doch mal einer von euch, wenn er sowas programmieren kann, so ein Wettbüro-Überwachungsstaat machen. Also einfach so, ne, wo man Wetten drauf abschließen kann, welche Verschwörungstheorie sich als nächste als Wahrheit rausstellt und welcher Dienst oder Politiker als nächster was sagt. Da kann man doch bestimmt so schön sowas wie so ein Tippspiel draus machen mal. Das fände ich irgendwie ganz lustig, weil irgendeinen Umgang müssen wir damit finden und dann ist mir der lustige Umgang ja immer noch am liebsten. Und dann hätte ich noch eine Frage zu Wacken. Mir ist zu Ohren gekommen, ich kann das gar nicht glauben, mir ist zu Ohren gekommen, dass die Veranstalter von Wacken sich jetzt entschlossen hätten, den Einwohnern von Wacken zu gestatten, einen Tag lang kostenlos das Festival zu besuchen. Stimmt das oder bin ich da einer Ente aufgesessen? Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand so geizig ist. 0331 70 97 110. Was war wichtig letzte Woche?
Fritz.
Mit Holger Klein.
Blue Moon.
Und wenn ich Twitter nicht hätte, wäre diese Sendung noch ärmer, als sie ohnehin schon ist. Vollkorn Globuli, was ein sehr schöner Twitter-Nickname ist, schreibt gerade, Manning wurde gefoltert, Bradley Manning. Er wurde 23 Stunden in einer Zelle ohne Bett gefangen gehalten und stündlich geweckt, wenn er geschlafen hat. Sehr unangenehm. 0331 70 97 110. Was war wichtig letzte Woche? Weiter geht's mit Marvin. Danke fürs Warten. Hallo Marvin.
Guten Abend.
Was war wichtig letzte Woche, Marvin?
Ach, da haben wir gerade schon drüber geredet. Es ging ja eigentlich um dieses Rauchverbot.
Rauchverbot?
Dieser Rauch auf, ja, ich meine, für den alten Mann, der rausgeschmissen wurde aus seiner Wohnung.
Also es ist,
es ist kein Rauchverbot,
genau.
Sondern dieses
Belästigungsverbot.
Belästigungsverbot. Und als ich das gehört habe im Radio, da dachte ich erst so, okay, haben sie wieder was gegen die Raucher? Und dann sagten, der Mann wohnt da, ich glaube, 60 Jahre. Wohnt er nicht schon 60 Jahre in der Wohnung?
Nee, 40, aber gefühlt 60, ja. Immer, das schon immer. So, einigen wir uns auf schon immer.
Ja, er meinte ja auch, ich durfte schon immer rauchen. Und da verstehe ich den Mann aber auch, ne? Also wenn jemand, der kommt aus einer anderen Zeit. Wir haben darüber gesprochen, jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, da fing das ja an, da haben ja auch alle geraucht. Noch nichts gegen sagen. Wir haben ja alle geraucht.
Na, selbst die nicht geraucht haben, das ist ja bis vor kurzem noch so gewesen, also eigentlich so bis Ende der 90er Jahre, haben ja selbst die rauchfrei waren, gedacht, Rauchen sei normal und würde so dazugehören.
Ja, aber
das heißt, es waren nicht nur die geraucht haben, die das irgendwie alles normal finden, sondern die anderen auch. Aus der Zeit kommt
wenn
der Mann.
Wenn du in dieser Zeit aber wirklich auch noch lebst und dann alle rauchen, dann ist es ja auch in dem Sinne normal, ne?
Das haben ja nicht alle, es haben ja nie alle geraucht. Das hat auch nie eine Mehrheit geraucht. Es war immer eine Minderheit, ne?
Ja, die Minderheit war aber schon stark.
Die Minderheit war, auch da, die
also
Minderheit.
Gefühlt, ich war ja nicht dabei.
Gefühlt. Also das ist ganz interessant. Also wenn man sich Tabakwerbung anguckt über die Jahrzehnte. Wie die einmal unmittelbar wirbt durch Plakate und sowas, aber dann eben auch so unterschwellig durch ihr Vorhandensein in Medienprodukten. Sag ich mal.
Oh ja, ja? Mad Men.
Was auch immer, überall wurde geraucht und alles. Und du hast wirklich das Gefühl, Rauchen wäre so normal, dass du eigentlich als rauchfreier Mensch nicht mehr normal bist. Und das ist gekippt Ende der 90er Jahre, weil Ende der 90er Jahre, ist so zumindest meine These, warum das gekippt ist, ob das deshalb gekippt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es Ende der 90er Jahre gekippt ist, weil wir seit Ende der 90er Jahre verbrieft wissen, dass es schädlich ist. Vorher haben sie ja immer, gab es zu jeder Studie eine Gegenstudie, die gesagt hat, nee, ist gar nicht schädlich.
Das ist auch gut. Nee, darüber muss man auch gar nicht diskutieren. Es ging nur, ich verstehe auch nicht, warum der Mann nicht einfach ein Fenster öffnen kann.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Also, was ich aber auch...
Was Altersstarrsinn kann das sein? Dass er einfach sagt, ihr könnt mich doch alle mal?
Ja, das sind halt ältere Leute, die lüften ja auch allgemein nicht mehr so. Das ist ja kein Scherz. Ja,
die kriegen einen Zug.
Drauf achten. Ja, die kriegen Zug, dann wird ihnen schnell kalt und denen ist sowieso schnell kalt und Heizungskosten und dann kommen wir aus einer ganz anderen Ära. Die sind da ja noch anders drauf. Aber ich hab nur gedacht, dieser Geruch, dieser penetrante Geruch aus anderen Wohnungen.
Ja.
Es ist ja nicht nur Rauchgeruch. Ich kenne das ja selber. Wenn du
ich, bei mir war es zweimal Rauchen und bei dem einen Rauchen war es auch 30 Jahre lang die Wohnung nicht saniert. Das hat mit dadurch rausgezogen irgendwie.
Also ich habe es ein paar Mal erlebt, da hatte ich eine Zeit lang, musste ich halt Wohnungen suchen etc. pp. Mhm. Und dann war ich auch in so bestimmten Häusern und der Flur hat gestunken. War aber nicht nach Rauch, das war einfach nach extremem Muff und Kochen.
Ja.
Finde ich persönlich genauso schlimm, wenn mir das in die Bude zieht.
Ja. Ja, absolut. Ja.
So kann man dafür aber jemanden rausschmeißen, weil er kocht?
Wäre mal eine interessante Frage.
Also wenn jemand wirklich, es gibt ja dann die Kochen, was weiß ich, den ganzen Tag nur, weiß ich nicht, was stinkt denn?
Egal, Kohl. Kohl und Curry. Kohl-Curry.
Kohl-Curry
mit Hammel.
So, wenn dieser penetrante Geruch dich nervt, ob man dann auch das sagen könnte mit dem Vermieter. Aber ich finde es halt schwierig, wenn so ein älterer Mann...
Man müsste es mal ausprobieren. Ich schätze mal, dass sich noch nie jemand getraut hat, jemanden zu kündigen, weil der ständig Kohl kocht.
Das wäre mal eine interessante Sache. Sollte man mal testen.
Stimmt. Ob das aus so einer allgemeinen, wie Jakob eben vermutete, so einer Zeitgeisthaltung herauskommt, dass es umso einfacher ist, ihn zu verurteilen, weil er raucht, kann gut sein, ja.
Ja, das ist schwierig. Mhm. Ich finde aber auch, ich bin ja selber auch Raucher.
Mhm.
Ein Raucher, das gebe ich zu.
Hör dir mal diese Sendung an, von der wir eben geredet haben.
Ja, das habe ich schon gehört.
Und?
Aber ich überlege es mir, aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich nur sage, ich will jetzt gar nicht aufhören. Mhm. Vielleicht kann ich auch einfach noch nicht aufhören, ich regle mir das selber ein.
Mhm.
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe auch nichts dagegen, dass ich rauche.
Kannst du es ja mal versuchen für eine Woche.
Ich finde es aber auch ganz... Ich habe 3 Monate lang nicht geraucht zwischendurch.
Das war super. Hat dir was gefehlt?
Nee, ich hatte auch immer Zahnstocher und so weiter dabei am Anfang. Ich habe immer auf Zahnstocher rumgekaut und da fragten mich auch alle, warum ich immer Zahnstocher im Mund habe, weil ich sieht ein bisschen doof aus. Ne? Aber ich gesagt, ja gut, möchte ich halt gerne jetzt, ne? Damit ich irgendwas zum Spielen im Mund. Das ist ja auch oft wegen Langeweile. Man raucht ja auch wirklich oft wegen Langeweile.
Ja, andere essen aus Langeweile.
Ja. Hm. Ja, andere essen nicht dick. Ich mache mir die Lunge tierig. Aber jetzt bin ich gerade raus.
Entschuldigung, du bist selber Raucher. Du sagtest, du bist selber Raucher, aber...
Ich bin selber Raucher. Aber wenn die Bude so voll stinken, das kann ich auch nicht haben. Also ich rauche auch bei mir in der Wohnung und ich lüfte immer komplett durch. Und den Aschenbecher könnte ich auch nie nachts bei mir im Zimmer behalten, wo ich zum Beispiel schlafe. Gibt's ja auch solche.
Habe ich nie. Ich habe nie im Schlafzimmer geraucht auch.
Also finde ich ganz schlimm, wenn du irgendwo hinkommst und es stinkt richtig danach. Auch wenn du irgendwo bist bei irgendwelchen Leuten, die rauchen und deine Klamotten stinken extrem danach. Ja. Also bei mir...
Riechst du das? Ich habe das als Raucher nicht gerochen, wenn meine Klamotten nach Rauch gestunken haben.
Also ich riech das, wenn ich in bestimmten... bei bestimmten Leuten bin und die dann rauchen und ich rauche ja selber, dann rieche ich das schon. Ich achte auch an sich immer darauf, dass meine Klamotten so unbeschadet vom Rauch bleiben, wie es nur geht, weil es gibt diesen einen extremen Rauchgeruch und den finde ich absolut widerlich und wenn ich den an der Kleidung habe, dann kriege ich Böbel. Geht gar nicht. Aber ich sage auch immer, lass die Leute ruhig rauchen, bringt dem Staat ja ein bisschen was. Ne? Das ist auch nicht...
Ja.
Also ich würde gerne wissen, wie viel Steuereinnahmen allein durch
die Frage ist, wie viel Schaden entsteht durch Krankheiten? durch mit dem Rauchen verbundene Krankheiten. Und da wird es dann schwierig. Da gibt es dann auch wieder die Studie und die Gegenstudie. Es gibt Rechnungen, die sagen, nee, das bringt dem Staat mehr ein und kostet ihn weniger, weil Raucher signifikant früher sterben und darum die Rentenkassen entlasten. Dann gibt es welche, die dagegen halt rechnen, dass aber die mit Rauchen zusammenhängenden Krankheiten, die aus dem Rauchen kommen, allein schon höhere Fehlzeiten in der Firma, weil du mehr Erkältungskrankheiten hast als rauchfreie. Die rechnen dann das da wieder rein und sagen, nein, der volkswirtschaftliche Gesamtschaden ist aber größer und da hast du auch wieder. Da würde ich gerne mal was lesen.
Aber ich glaube, bei diesen Studien kommt es auch darauf an, welcher Meinung man selber ist. Also die Leute, die dann dieses Studien verfassen, wenn ich Nichtraucher bin, überzeugter, dann finde ich auch Möglichkeiten, um zu sagen, das schadet uns volkswirtschaftlich.
Na, ich hätte halt gerne mal eine Studie, die alle Zahlen vereinigt und die fehlt mir bisher noch.
Ja, da traut sich keiner ran. Das verhindert Lucky Strike.
Genau, die geheime Weltregierung der Tabakkonzerne.
Das ist diese Lobby, die auch aus Amerika herstammt. Das haben wir ja zur Zeit, ne?
Twitter meldet sich gerade. Marco schickt gerade einen Link. In Deutschland verspritzte zu Weihnachten 1981 eine Mieterin im Treppenhaus und im Garten Syrströmmingbrühe. Das ist ein extrem stinkender Fisch aus Skandinavien, also aus irgendeinem
Skandinavischen Land. Schwedischer Fisch?
Schwedischer vergrabener Gammelfisch.
Ja.
Ihr wurde fristlos gekündigt. Das Landgericht Köln bestätigte die Kündigung, nachdem in der mündlichen Verhandlung eine Dose Syrströmming geöffnet wurde. Oder Syrströmming.
Das ist auch,
das heißt, man kann auch wegen anderer Gestanksereignisse.
Ja, das muss aber auch. Also es gibt ja Leute, die stinken allgemein.
Ja.
Also es ist kein Witz. Ich bin beruflich bin ich ja viel mit Kundenkontakt unterwegs, ich bin in Supermärkten dann unterwegs etc. pp. Und auch wenn ich da Leute hinter mir stehen habe oder vor mir und die stinken dann so, ne? Ich finde das genauso schlimm wie Zigarettengeruch. Wenn jemand so extrem nach Schweiß stinkt, das ist echt nicht schön. Das ist echt gruselig.
Ja.
Gerade jetzt im Sommer, das ist.
Ja, ich verstehe auch immer nicht, warum die Leute nicht wenigstens so ein Mindestmaß an Körperpflege sich angedeihen lassen und begreifen, dass wenn sie das Hemd einmal vollgeschwitzt haben, man es nicht nochmal anziehen kann am nächsten Tag.
Ich hab zurzeit jemanden zum Einarbeiten dabei, seit dieser Woche. Und also zukünftiger Arbeitskollege dann. Und das ist auch leider so ein Typ, der wechselt alle drei Tage sein T-Shirt und wir arbeiten körperlich. Und das ist ganz schlimm. Wir sind im Außendienst, sprich, ich fahre mit meinem Auto rum, fahre zum Kunden zu Kunden, repariere da. Und der sitzt da neben mir, ne?
Aber kannst du ihm nicht sagen, Alter, Körperfehler?
Ja, das Problem ist, der ist 49. Das ist ja jetzt nicht so, dass der, der ist halt um einiges älter und ich habe da immer so ein bisschen Probleme. Das Problem, wenn ich zu jemandem sage, ey, du müffelst wie Hulle. Ich weiß aber, dass ich mit dem noch zusammenarbeiten muss, ist immer ein bisschen schwierig. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich versuche das immer so unterschwellig, so, ach, guck mal, dein T-Shirt ist dreckig, zieh mal morgen anderes an. Nicht, dass der Kunde denkt, du rennst mit einem dreckigen T-Shirt hier rum.
Ja. Ah, zieh ein anderes dreckiges T-Shirt an. Ach so, macht er das vielleicht absichtlich? Will der den Job nicht haben?
Nee. Der will den Job, er meint, Beruf ist auch was wie Berufung. Der labert die ganze Zeit nur von irgendwie Berufungssache. Das geht mir tierisch auf den Senkel.
Auf jeden Fall. Wie lange musst du den einarbeiten?
Also diese Woche war halt noch am Ende seiner Probearbeitsphase und ab nächster Woche ist er halt mit dabei. Und da denke ich mal, dass ich den bestimmt noch 4 Wochen insgesamt mit auf dem Wagen habe.
Aber ist der nicht, müsstest du denn nicht eigentlich zu deinem Chef gehen und sagen, das geht nicht?
Mich haben sie ja noch nicht angerufen. Also ich werde auch ihm nochmal sagen, dass er auf sowas achten muss wie Geruch, weil das geht nicht, wenn wir beim Kunden sind und du stinkst wie ein Intis. Das ist echt. Aber da müsste ich auch gar nicht jetzt drüber reden, nicht, dass der am Ende zuhört.
Vielleicht lernt das dann durch die Hintertür. Das ist ja vielleicht auch ganz nett. Der meint mich. Muss ja nicht sagen, wie er heißt.
Nee, mach ich auch nicht. Nee. Aber was ihr gerade gesagt habt noch, wegen diesem einen Soldaten damals, der WikiLeaks dieses Video gegeben hat.
Ja, Bradley Manning war das.
Ist ja zur allgemein die Debatte, auch wenn es um Snowden geht. Ich finde es ganz schlimm, das sind Menschen, die decken was auf, was offensichtlich falsch lief, was wirklich falsch lief, was nicht sein darf.
Ja.
So, und dann, alle Leute bekommen das mit, ist auch zurzeit eine riesen Debatte, was ich ja gut finde. Ich finde es gut, dass darüber gesprochen wird. Und dann kommen die Amis und sagen, Ey, das hättest du aber jetzt nie sagen dürfen, dich verknacken war. Hallo? Ich frage mich, wie das ist, wenn ich Scheiße baue und da geht jemand hin und sagt denen das, sagt das der Polizei, dann bin ich sofort dran.
Ja.
Die kriegen nicht und kann ja, ich sagen, dann kann ich ja nicht hingehen und sagen, du hast das verraten, du kriegst erstmal auf die Schnauze.
Aber die Scheiße, die du baust, ist eine Scheiße, die gegen das geltende Recht steht. Und das Problem bei Snowden und Manning, also das Problem bei unserem Überwachungsstaat, ist, dass es offensichtlich alles mit rechten Dingen zugeht. Also wir sind zu Recht ein Überwachungsstaat. Das heißt, wer das dann aufdeckt, macht sich gegebenenfalls strafbar, weil man sagt das halt nicht. Also weißt du, ist ja nicht so, dass der Staat gerade Mist baut, sondern dass wir haben ja darum haben wir auch gerade wieder keine Opposition. Ja? Rot-Grün haben nämlich genauso am Überwachungsstaat gebaut, wie Schwarz-Gelb das gemacht haben.
Die sind auch alle, kann man sagen, was man will, die sind alle mit dabei, die wussten genau Bescheid. Ja,
wenn sie nicht gewusst hätten, dann würde Steinbrück würde jetzt eine Kampagne reiten, aber der macht das aus gutem Grund nicht und die Grünen erst recht.
Nee.
Das Ding ist ja, also das, wenn du Scheiße baust, dann baust du eine Scheiße, die gegen das Gesetz ist. Ja, da machst du irgendwas Illegales. Der Überwachungsstaat, den Snowden aufgedeckt hat, der ist legal. Und bei Manning ist es halt nochmal anders, da ist dann Krieg und da gelten dann ja sowieso nochmal eigene Regeln.
Ja, das ist halt das Tragische. Ich finde trotzdem, also ich finde so ein total paradox. Da sind ich Sachen, die, wo der persönliche Menschenverstand sagt, ja, ey, das geht nicht, das können wir nicht machen. Ja. In welcher Zeit leben wir? Das ist ja schlimmer als Stasi etc.
Ja.
Und dann, ja nee, aber das machen wir ja gegen Terroranschläge. Und wir haben damit 50 Terroranschläge jetzt schon beseitigt, die nicht hätten kommen. Das könnt ihr ruhig sagen, aber.
Wir könnten genauso gut sagen, wir haben damit verhindert, dass es Elefanten regnet. Ja, wir können es halt nicht beweisen. Das ist mein Problem.
Es waren 600 Terroranschläge geplant. Ja, klar. Ihr braucht natürlich jetzt irgendwelche Zahlen. Aber das kann natürlich auch sein, da wollen wir gar nichts gegen sagen, aber nicht auf so eine Art und Weise, dass wirklich jeder, also das ist halt das, was er jetzt aufgedeckt hat, war doch noch diese Echtzeitüberwachung.
Mhm.
Das ist an sich technisch machbar, klar. Ja. Dass direkt gesehen wird, wo geht er drauf, dann zeigen wir uns das nochmal an, etc. pp. Aber dass die halt so damit durchkommen.
Wie gehst du damit um? Also wie gehst du damit um, dass du überwacht wirst? Ja, dass du für einen Verbrecher gehalten wirst? So lange, bis sich rausstellt, dass du keiner bist?
Ich finde es schwierig. Also ich habe mir jetzt mein Surfverhalten ja nicht geändert. Ne? Das mache ich ja auch nicht, weil ich will ja mein Internet und alles so nutzen, wie ich es auch vorher genutzt habe und möchte nicht wegen irgendwelchen Idioten dann mich irgendwie einschränken oder sowas.
Das ist so schön komfortabel.
Oder darauf achten müssen, oh Gott, wenn ich jetzt das Wort und das Wort in der Suchmaschine eingebe, nicht, dass die drei Tage vor meiner Tür stehen. Ich versuche einfach drüber zu lachen. Nee, geht auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich kann einfach nur hoffen, dass das irgendwann die Leute klarer werden, dass die Masse halt mehr dazu sagt und sagt, nee, das geht so nicht, liebe Leute, darum. Das geht so nicht. Das Problem ist, die meisten, wenn der Otto-Normalbürger das hört, also nicht alle, sondern eine bestimmte Gruppe, das hört, ihr werdet überwacht wegen Terror, dann sagen die, ja, ich habe ja auch nichts zu verheimlichen.
Genau.
So,
dann ziehen sie Vorhänge zu. Ne?
So, das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Wie kann man denn so...
Aber wie gehen wir damit um? Ich frage mich seit Wochen, wie gehen wir damit um? Also wäre natürlich toll, wenn es Sturm der Entrüstung, Revolution, brennende Barrikaden, rote Garden marschieren ein. Aber das wird natürlich nicht passieren.
Nie, niemals. Auch gerade
also
in Deutschland,
wir gehen
ja nicht groß auf der Straße.
Es ist zum Verzweifeln, oder?
Man kann nichts gegen machen. Außer man macht halt diese brennenden Straßen und brennende Häuser etc., wenn man total ausrasten würde. Das wäre vielleicht das Einzige.
Ja, dass die Regierung und dieses ganze Unrechtsregime, was es ja nicht ist, weil es ja alles auf dem Boden des Rechts, aber das ganze Unrechtsregime hinfort gefegt wird. was kommt dann? Ne? Ist ja keiner über.
Die Amis, wenn die sagen, wir überwachen euch und dann sagt Deutschland, Na gut.
Wir helfen euch, aber wir sagen es nicht.
No, kriegt ja schon keiner raus. So, und dann kommt ein so kleiner Mitarbeiter und sagt so, ja, ihr seid ja auch Spinner. Von wegen, da kriegt keiner raus, dann soll die Scheiße. Macht eine, also fängt eine Riesendebatte an, die, was ich ja gut finde, was jeden Tag auch durch die Medien geht. Ne? Es ist ja nicht so, hätte ja auch sein
das
können.
Das ist auch gut, irre, ne? wie lange das köchelt und jede Woche was Neues. Ja. Das ist echt irre.
Ja, man merkt halt, inwiefern man eigentlich, das sagte er doch hier letzte Woche im Guardian, diese letzte Software, diese Echtzeitüberwachung, und dann hätte, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber BND, glaube ich, hatte die Testsoftware, oder diese Beta-Software.
Ja, genau. Wir haben die nicht eingesetzt, wir haben die nur 3 Jahre lang getestet.
Genau, wir haben die nur getestet intern für unsere Mitarbeiter, genau. Weil da war verhörtes Datenvolumen, Verbrauchs, irgendwas. Und da wollte man nur mal gucken, ob das so geht. Haben es natürlich nicht eingesetzt. Ja, sicherlich. Nee,
habt ihr nicht.
Nee, haben wir. Warum auch?
Genau. Ich fahre auch einen Porsche, weil ich 30 fahren will auf der Autobahn.
Ja.
Auf dem Standstreifen, weil ich so gerne auf dem Standstreifen stehe, habe ich mir einen Porsche gekauft.
Nur mal gucken. Und dann holen wir uns die Software die haben wir geschenkt bekommen. Die war auf der CD im Heft, Computerbild war die mit dabei, da konnte man mal gucken. Ja, was soll die Scheiße? Wir sollen nicht so einen Mist labern. Die wollten einfach, die überwachen die Leute, die überlegen, da könnte was sein. Ich glaube, vorletzte Woche hatten wir doch einen, der irgendwie spionagemäßig unterwegs war.
Ja, genau. Wobei so. Der klang eher nach militärischem Abschirmdienst, aber ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben dann irgendwelche Verdächtigungen. Ja, so, die machen wir werden komplett überwacht und am Ende stellt sich raus, ach nee, Gott sei Dank ist nichts. Ja. Ne? Aber die Personen, die doch an dem Fall mitgearbeitet haben, die kennen doch die Person. Die kennen diese Person genau. Und das ist halt...
Das, was ich halt auch gerade so lustig finde, ist dieses sich rausreden. Nein, das ist gar nicht, also wir machen das alles, anstatt zu einfach sagen, so passt mal auf, ja, wir überwachen euch, wir machen das so und so und so und so und so. Und jetzt lasst uns doch mal diskutieren, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Weil es ist ja durchaus möglich, dass die Gesellschaft sagt, wir wollen das so.
Ja, bei den Amis selber, die finden das ja gar nicht so schlimm.
Nur solange sie selber nicht überwachen.
Ja, sobald bei den Amis das Wort nationale Sicherheit in den Raum geschrieben wird, denken die alle, ja stimmt, nationale Sicherheit, dafür schränken wir uns selber ein. Das ist bei denen ja wirklich so im Kopf. Aber das können sie halt nicht überall machen.
Machen sie aber.
Ja, das ist nämlich die Scheiße. Und solche Regierungsleute kriegen einen Friedensnobelpreis, weil sie für den Frieden arbeiten.
Den hat er ja gekriegt für das, was er in der Vergangenheit geleistet hat, nicht für das, was er in der Zukunft möglicherweise leisten wird.
Er wurde schwarz geboren und ist Präsident geworden. Dafür kriegt er erstmal einen Preis.
Naja, ich weiß, wie ist die Begründung? Hast du mal geguckt?
Ich
es gibt ja immer eine Begründung zu seinem Preis.
Ich habe es damals, glaube ich, mal gewusst. Ich finde es einfach nur lächerlich. Ich finde es aber gerade jetzt nach dem... Wenn sie den Snowden wirklich nach Amerika geben würden, von dem hört man danach nichts mehr. Der wäre nicht unbedingt tot. Aber dem würden sie sowas von stillstellen. Auch wegen diesen Foltermethoden. Das ist reiner Psychoterror, der dann da abgeht.
Ja, ich glaube, ja, Waterboarding halten sie ja auch nicht für Folter, ne?
Nö, das ist dann, ja... Nö.
Ja, warte mal, Marvin. Namen Katja.
Oh, schönen guten Abend.
Die Katja wird gerne überwacht.
Nein.
Katja, das ist Marvin. Marvin, das ist Katja.
Hallo Katja.
Hallo Marvin. Also ich habe ja diese Überwachungsgeschichten jetzt schon das häufigen auch auf Fritz verfolgen dürfen. Und ich muss sagen, ich mache mich zum Feind der Nation, wenn ich sage, ich finde das nicht schlimm. Im Verhältnis zu dem, dass ich eventuell irgendwelchen Attentaten an irgendwelchen Hauptbahnhöfen dadurch entgehen kann, finde ich es nicht schlimm, wenn man meine Daten erstmal mitlockt. Ich weiß ja, dass man die nicht sofort auswertet, dass man sofort die Daten
woher,
von Katja...
Entschuldigung, woher weißt du das?
Naja, ich weiß es jetzt nur aus den Medien. Also ich weiß es jetzt nicht über irgendwelche Fakten.
Also diejenigen, die mich überwachen, sagen...
Nein. Also man hat ja nun auch auf Fritz zum Beispiel mitbekommen, wie das von einigen Hörern zumindest, wie das anscheinend läuft, dass halt Verknüpfungen von bestimmten Wörtern und wie auch immer laufen, und wenn man dann in irgendein Raster fällt, dann kann es sein, dass man dann irgendwann mal als Name auftaucht, aber die Menschen dort, die an diesen Rechnern sitzen, die schauen sich ja nun nicht täglich ausschließlich jetzt meine E-Mails zum Beispiel an.
Woher weißt du das?
Das Problem ist ja noch, wenn man sich jetzt Folgendes vorstellt, die sammeln deine Daten und es sind auch viel zu viele Daten, um das auswerten zu können. Ne, das ist ja so. Und die sagen halt das erstmal unter dem Schutz, also unter dem Mantel Terrorschutz, was an sich auch in Ordnung ist. Natürlich bin ich froh darüber, dass wenn ich auf dem Bahnhof stehe und die sehen, oh, da ist ein Rucksack oder die haben Informationen, da passiert was, dass auch was gemacht wird.
Dann frage ich jetzt auch dich, woher weißt du, dass die Überwachung einen Anschlag verhindert hat?
Ja, weil der Anschlag ansonsten wahrscheinlich stattgefunden hätte.
Ach ja? Woher weißt du, dass dieser Anschlag stattgefunden hätte?
Das hätten wir ja dann in den Nachrichten mitbekommen, wenn die Bombe hochgegangen wäre. Nee,
du weißt, dass er stattgefunden hätte. Wenn er stattgefunden hat, dann wissen wir, dass er stattgefunden hat.
Dann
woher weißt du,
dann
dass
hat die
er
Auswertung
stattfinden
nicht
wird?
Funktioniert.
Aber woher willst du wissen, dass es auch nur einen einzigen Anschlag verhindert hat?
Kann ich nicht wissen.
Eben.
Das Problem ist ja, wie es weitergeht, wenn die deine Daten haben. Ist es erstmal wirklich nur für den Terrorschutz oder am Ende noch für ganz andere Geschichten?
Dass es missbraucht wird, ist ganz klar. Also das ist bisher immer passiert, dass Daten, die gesammelt wurden, missbraucht wurden, ist bisher immer gewesen. Das ist das nächste Problem, aber ich finde, das brauchen wir noch gar nicht zu diskutieren. Weil wir müssen erstmal, finde ich, diskutieren, auch als Gesellschaft, wollen wir überhaupt, dass diese Daten gesammelt werden?
Ich will das.
Aber warum?
Punkt. Ich weiß nicht, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin jetzt Mutter eines 3-jährigen Kindes und wir sind an sich eine Familie, die auch gern und viel durch die Gegend reisen, auch was eben Züge, Bahnhöfe betrifft, und mir ist dieses Thema Terror und so weiter sehr, sehr im Kopf immer. Also dadurch, dass man wahrscheinlich auch durch die Medien recht sensibilisiert wird, ich bin, wenn ich dann an größeren Hauptbahnhöfen mit meinem Knirps unterwegs bin, echt froh, dass irgendwie zumindest versuchsweise die Möglichkeiten bestehen, dass man eventuell jetzt gerade nicht Opfer einer Bombe wird. Ja. Es kann natürlich alles Medienmache sein. Also es kann natürlich auch sein, dass hier sowieso keine Bomben hochgegangen werden. Aber ich möchte auch gar nicht dem Risiko ausgesetzt sein. Also,
ja, aber du bist doch trotzdem dem Risiko ausgesetzt. Also
ich habe subjektives Sicherheitsgefühl, mein subjektives Sicherheitsgefühl ist bedeutend höher mit der Annahme, dass eventuell die auf der Seite gegen den Terror auch was tun können, indem sie eben unsere ganzen Daten sammeln, auswerten und möglicherweise eben Terroranschläge verhindern. Das ist mein subjektives Sicherheitsgefühl, ist besser dadurch.
Und der Anschlag von Boston kürzlich, der passiert ist, obwohl im Grunde die Welt ein Überwachungsstaat ist. Obwohl das so ist, also obwohl die Zustände da sind, die du dir wünschst, um dich sicherer zu fühlen, da vorhanden sind. Trotzdem ist in Boston, ist dieser Anschlag passiert. Das müsste dich doch aber dann in nackte Panik versetzen, weil es doch der Beweis dafür ist, dass das, was sie tun, gar nicht funktioniert in deinem Sinne.
Nee, das ist der Beweis für mich, dass es noch nicht reicht. Das ist der Beweis für mich, dass das, was jetzt auf der guten Seite, also der Antiterrorseite passiert, anscheinend immer noch nicht reicht. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was alles schon passiert wäre, wenn sie nicht die ganzen Daten sammeln würden.
Nichts wäre passiert.
Sagst du.
Ja.
Das weiß ich genauso wenig.
Moment, ich behaupte, dass nichts passiert wäre. Die behaupten, es wäre was passiert. Die behaupten, dass etwas existiert. Also müssen die es mir beweisen. Und das tun sie nicht, sondern sie behaupten es den ganzen Tag.
Ist ja schon mal ein Beweis, oder?
Nee, der Boston-Anschlag ist ein Beweis dafür, dass dieser Anschlag passiert ist und dass ihre gesamte Überwachungsmaschinerie nicht in der Lage ist, so etwas zu verhindern.
Na, ich glaube, dann dreht man sich jetzt im Kreis. Also
natürlich, das ist ja das Problem. Warte, Marvin.
Ich bin mir auch sicher, die Terroristen, die wirklich das machen wollen, also ich sag mal so, die Intelligenten, die machen das auch nicht übers Internet.
Doch, überlegen sich, aber das kriegen die gar nicht mit.
ich wollte gerade sagen, also die wissen genau, wie sie sich verständigen, ohne dass da jetzt der Staat oder der Ami oder sonst irgendwas dahinter kommt. Wenn die wirklich was machen wollen, dann machen sie auch was. Wenn sie wirklich hier das Brandenburger Tor sonst in der Luft sprengen wollen, dann kriegen
ganz klar,
die das hin,
ganz klar. Was ich viel interessanter finde bei Katja ist, du glaubst den Leuten, die sagen, sie hätten Anschläge dadurch verhindert, ohne dass du nur einen einzigen Beweis dafür verlangst. Oder?
Naja, ich meine, da beißt sich jetzt wirklich der Fuchs in den Schwanz. Du sagst, ich habe keinen einzigen Beweis. Ein Beweis oder zwei Beweise haben wir ja nur erstmal durch das Attentat in Boston. Das ist für mich ein Beweis. Lass mich mal ausreden, bitte. Das ist für mich ein Beweis. Es gibt Anschläge.
Ja, natürlich.
Punkt. Ne? Genau, darum geht's doch. Das ist für mich erstmal ein Beweis. Es gibt faktisch Anschläge. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und der zweite Beweis ist für mich der vereitelte, versuchte Anschlag auf den Bonner Hauptbahnhof.
Der hat nicht stattgefunden, also ohne, dass wir Überwachungstechnologie eingesetzt haben und sowas. Das hatte damit nichts zu tun, genauso wie die Sauerlandzelle.
Für mich ist das aber ein Beweis, es gibt Terror. Nee, du verstehst mich jetzt falsch, reden einander vorbei. Für mich ist das ein Beweis, es gibt definitiv und faktisch Terror. Es ist nicht so, dass das vollkommen an den Haaren herbeigezogen ist, dass irgendwo nie irgendwelche Attentate stattfinden.
Richtig.
Es gibt welche. Und wie gesagt, so wie du sagst, es finden ansonsten gar keine statt. Diese ganze Überwachung, das ist quasi vollkommen umsonst, sage ich. Nö, ich denke, möglicherweise wurden dadurch schon viele andere vereitelt, die wir gar nicht wissen. Das ist für mich eben genauso wahrheitstreu wie das, was du sagst, durch die ganze Überwachung, das ist alles Quatsch. Es hätten sowieso keine stattgefunden. Das ist für mich beides gleich wahr. Nur ist meine Version risikofreudiger. Also dieses Mensch, Meier, es gibt Attentate, da brauchen wir uns nichts vormachen und möglicherweise sind welche verhindert worden. Daran glaube ich mehr.
Du wärst komplett sicher, wenn du in einem Polizeistaat leben würdest. Möchtest du in einem Polizeistaat leben? Würdest du soweit deine, dann weißt du, was ein Polizeistaat ist. Würdest du soweit deine Freiheitsrechte einschränken lassen, dass du in einem Polizeistaat lebst, nur um dich noch sicherer fühlen zu können?
Ich muss jetzt mal ganz kurz fragen, wie definierst du denn Rechte einschränken lassen noch mehr? Also sag mir mal bitte, was in deinem Kopf da vor sich geht, was du dir jetzt gerade darunter vorstellst. Der Polizeistaat, die Rechte noch mehr einschränken lassen.
Der Polizeistaat ist dann der Staat, der mich Tag aus, Tag ein überwacht, unter der Prämisse, dass ich ein Verbrecher sein könnte. Der mich also durchgehend beobachtet und auch in meine Wohnung eindringt. Was er ohnehin schon zum Teil macht. Also das noch mehr Überwachung im Grunde.
Es ist wirklich hinterher. Also seitdem ich eben auch, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber eben auch Mutter bin, denke ich da echt anders. Ich habe einen unheimlichen Horror vor diesen Terroranschlägen und ich habe im Grunde kein großes Problem damit, wenn man mich überwacht.
Es kommt darauf an, wenn man betroffen ist. Wenn es so weit geht, dass sie dich vollkommen überwachen, stell einfach diese Vorstellung, du bist im Wohnzimmer, hast deinen Laptop offen und die greifen auf alle zu. Sag mal, greifen nur auf deine Webcam zu und gucken gerade, was du machst. Stell dir vor, du stehst mit deinem Partner und hast halt irgendwie den auf Standby oder die können auch zugreifen, das ist überhaupt kein Problem. Und gucken sie das an, weil es könnte ja sein, du hast da irgendeine Mist gebaut. Gucken sie das an. Oh, nee, ich glaube, wir schalten mal wieder lieber eben weg. So, aber an diese Tatsache, dass du komplett überwacht wirst. Und für mich hat zum Beispiel Terrorverhinderung, also dass ich den Terror verhindere, hat nichts damit zu tun, dass ich alle überwache, sondern hat einzig und allein nur mit Bildung zu tun. Das ist meine Meinung.
Das reicht leider nicht. Und das ist vor allen Dingen auch was, das ist nicht leistbar. Das ist ja das große Problem. Wir sind garantiert nicht in der Lage, die Welt mit so viel Bildung zu überziehen, dass die Ideologisierung, die da stattgefunden hat, bei den Leuten, die gerne bei uns Anschläge verüben würden, dass wir die wegkriegen. Und wenn, dann dauert das Generationen.
Das würde ewig dauern, klar.
Das finde ich halt die falsche Diskussion an der Stelle.
Im Grundtenor ist es ja so, dass diese Person halt durch geringe Bildung auf so einen Schwachsinn kommen.
Was ich wirklich faszinierend finde, ist, Katja, ich finde das tatsächlich faszinierend. Du, Die Angst, die du verspürst, das ist ja eigentlich Panikmache, was da passiert. Was bei dir ankommt, das ist ja völlig irrational. Ne? Es sagt ständig jemand, es ist Terror. Und das hat immerhin dazu geführt, dass du Angst hast, wenn du einen Bahnhof betrittst, dass da irgendwas in die Luft fliegen kann. Was ja höchst irrational ist, was auch, ne? Das passiert halt nicht. Und auch nicht in dem Maße, dass man stets und ständig Angst haben müsste. Müsstest du nicht? Nee, das ist falsch formuliert. Das Problem ist, der Überwachungsstaat richtet sich gegen alle. Alle immer. Hm. Ja? Und das nur, damit du keine Angst haben musst, die du trotzdem hast. Also müsste nicht. Ich formuliere das auch gerade neu für mich. Müsste nicht der Einzelne auch ein Stück zurücktreten und sagen, ja, mit dem Risiko muss ich halt leben? Zum Wohle aller?
Ich versuche es mal von der anderen Seite anzugehen, okay. Ja. Die Gegenseite, in Anführungsstrichen, die Bösen, die interessiert das auch nicht. Ich bin im kleinsten Kreis im Internetbereich tätig, ja, also jetzt nicht das, was wir hier besprechen, sondern auf kleinster Ebene, aber eben im Betrugsbereich Internet.
Ja.
Und ich habe wirklich täglich mehrere Strafanzeigen auf dem Schreibtisch von Leuten, die durch Schadprogramme, die im Internet kurieren, ohne es zu merken, dann an ihrer Webcam angezapft wurden und mitgefilmt wurden. Das ist die Gegenseite. Und ich stelle halt immer wieder selbst als kleinstes Licht in diesem Staat fest. Wir von offizieller Seite haben kaum bis gar keine Möglichkeiten, diesen Leuten das Handwerk irgendwie zu legen. Wir sind technisch gesehen so weit hinterher. Wir nehmen zwar die Anzeigen auf, wir können die in irgendeiner Form zuordnen, aber wir können an sich, wenn wir diesen Tätern nicht habhaft und es interessiert die Täter einen Scheißdreck,
ja.
Ob deine Tochter, Entschuldigung, der du gerade, weil sie 14 ist, einen Laptop geschenkt hast, die den Laptop in ihrem Kinderzimmer zu stehen hat und sich gerade zur Nacht fertig macht, sich umzieht, dass die gerade mitgefilmt wird, ohne dass er das mitkriegt, weil auch die kleine LED-Leuchte in dieser Webcam nicht leuchtet. Mhm. Und das ist nicht ein Einzelfall, das ist echt ganz häufig passiert das. Und dann sage ich, ihr regt euch über die Polizei oder die offizielle Seite auf, die sowas machen. Ey, das passiert schon jeden Tag. Aber eben auf illegaler Seite.
Das rechtfertigt ja nicht, dass der Staat das auch machen darf.
Natürlich nicht, aber man muss schon auch so ein bisschen versuchen, wie soll ich denn sagen, um fair zu bleiben, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überzogen an, aber was soll denn der Staat, die Behörden, die offizielle Seite, wo soll man denn anknüpfen, um irgendwie dieser ganzen Kiste Herr zu werden?
Welche Kiste
meine ich jetzt?
Terrorismus.
Unter anderem, ja, also es geht ja jetzt, was ich bearbeite, nicht um Terrorismus.
Ja gut, aber das ist ja nicht die Begründung für die Totalüberwachung, sondern die wird ja begründet mit Terrorismus.
Die wird jetzt begründet mit Terrorismus, also kann man auch bei Terrorismus bleiben. Okay, also ihr habt vorhin selber beide gesagt, Bildung, das reicht nicht, das würde ja Generationen dauern, bla bla bla. Was soll man denn machen, um Hightech ausgestatteten Verbrechern, die global, weltweit agieren, Kommunikationsmittel nutzen müssen, um einfach auch in Verbindung zu bleiben und schlimme Sachen planen, wie man eben in Boston gesehen hat. Was soll man denn von Seiten der Behörden machen, was jetzt die Bevölkerung, und da zähle ich jetzt euch beide erstmal ganz doll dazu, zufriedenstellen würde?
Nix. Sich hinstellen und ehrlicherweise sagen, den Schutz, den ihr euch einbildet, von uns kriegen zu können, werdet ihr nie bekommen, denn das ist die Wahrheit. Ja. Die Sicherheit, die da uns vorgegaukelt wird, dieses alles umfassende Schutzversprechen, das da gegeben wird, das ist nicht einzuhalten. Und das sehen wir halt immer wieder. Ich kriege gerade die ganze Zeit Husten auf mein linkes Ohr. Ich muss mal Nachrichten machen.
Okay.
Verdammt. Marvin, vielen Dank. Katja, wenn du magst, bleib ruhig noch ein bisschen dran. Wir können das gerne noch fortsetzen nach den Nachrichten. Willst du?
Ja, alles klar.
Willst du nicht?
Gern.
Okay. Marvin, tschüss.
Ja, gut.
Gute Nacht.
Tschüss.
Katja, bleib dran, ja? Geht gleich weiter. Drei Minuten geht's.
Fritz. Blue. Die zwei Sprechstunden.
Was war wichtig letzte Woche, ist meine Frage, denn hier ist der Sonntag und der Wochenrückblick und wir redeten so vor uns hin. Die ganzen Wochen ist schon die zunehmende Kenntnis über den Überwachungsstaat, in dem wir uns nicht nur hier befinden, sondern in dem wir uns im Prinzip weltweit sogar befinden, denn alle Internetkommunikation wird abgeschnüffelt. Letztendlich also alle Kommunikation, da es praktisch nichts mehr gibt, was nicht irgendwie übers Internet geroutet wird. Und teilweise sind dann auch noch was Faxe, Telefongespräche waren dann auch noch dabei, also GCHQ in den Großbritannien arbeitet da anscheinend sogar noch umfänglicher als die USA das tun und als der Bundesnachrichtendienst das tut. Katja ist immer noch dran. Katja sagt, sie findet das gar nicht schlimm, überwacht zu werden. Sie hat nämlich Angst vor Anschlägen und glaubt, dass Anschläge verhindert worden seien bisher schon dadurch, dass es Überwachung gegeben hat. Ich behaupte das Gegenteil, weil ich immer der Meinung bin, dass wer etwas behauptet, das auch beweisen muss. Und das geht halt an der Stelle nicht. Doch es würde gehen, oder Katja? Man könnte uns das beweisen. Ja, sie sagen nur, dass sie es nicht beweisen denn, wollen, weil sie dann ihre Ermittlungsmethoden offenlegen müssten. Ne?
Ich weiß nicht. Man muss ja auch immer schauen, wenn man jetzt alles offenlegt. Und ich spinne jetzt mal. Ja, das ist, angenommen, es werden wirklich in Deutschland, allein im letzten Jahr, ich überziehe jetzt mit Absicht, 8 Anschläge verhindert worden. Meine Güte, stell dir doch mal vor, die würden uns das nachweisen, die Behörden, dass das wirklich so ist. Ja. Ey, die würden doch, also das wäre doch, ich weiß gar nicht, was da durch die Nation gehen würde. Da würde doch, also die halbwegs nochmal denken, würden doch voll im Panik ausbrechen. Was
weiß ich gar nicht, aber wir könnten es doch dann sauber diskutieren. Das wäre doch das Schöne. Dann müsstest du nicht, mit so einer diffusen Angst argumentieren und ich nicht mit irgendwie dem logischen Dilemma, in dem die sich befinden.
Ja, ohne Frage. Aber man muss immer aufpassen. Du redest ja nicht vor, oder du diskutierst das Thema als Behörde ja nicht vor einer kleinen Klasse von 25 Leuten aus, wo man vielleicht am Ende der Stunde auf irgendein Ergebnis kommt, sondern die offizielle Seite würde das ja der Republik kundtun und dann harren wir mal der Dinge, was jetzt passiert, was die Bevölkerung dazu sagt. Ich weiß nicht, das ist immer so einfach gesagt als Einzelner, da die müssen uns das sagen, die sollen uns das beweisen. Ey, du hast es hier mit, ich sag mal, von der Zahl her mit 80 Millionen Deutschen und keine Ahnung, 40 Millionen Bewussten zu tun oder kannst du nicht einfach so oder weniger? Da muss man echt aufpassen.
Das würde wahrscheinlich, das hätte revolutionäre Folgen mit Sicherheit, weil dann würden sich, da würden sich Parteien bilden und umbilden, da würden sich Fraktionen bilden. Da würde ich gerne mal die nächste Bundestagswahl sehen, wenn sowas passieren würde. Ich habe eine Frage noch. Eigentlich würde ich ja viel lieber mit dir über deinen Job reden, weil ich habe so selten Polizisten am Telefon und Polizistinnen noch seltener. Du hast Angst vor Anschlägen. Was?
Also es ist mir präsent. Also so, wie du es dargestellt hast, panisch, aber dieses Thema ist mir zumindest, wenn ich große Hauptbahnhöfe betrete, in meinem Kopf. Es ist präsent da, ich nehme es kurz zur Kenntnis und dann ist gut.
Was müsste passieren, damit es nicht präsent ist?
Also wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, mir präsent wird es wahrscheinlich mein Leben lang bleiben, weil es nie wieder anders sein wird. Ich bin hier einfach in eine Phase hineingeboren, wo dieser weltweite Terrorismus, andere mögen sagen, dass das vielleicht der dritte Weltkrieg insofern ist, dass das ist, was man als dritten Weltkrieg darstellen könnte. Ich bin einfach in diese Phase reingeboren und ich muss damit jetzt klarkommen und ich werde möglicherweise mein Leben lang damit auch konfrontiert bleiben. Aber für mich ist es ein weicheres, angenehmeres Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, die Gegenseite versucht mitzuhalten. Und wenn es bedeutet, dass sie solche Mittel und Wege eingehen müssen, wie die Terroristen selbst untereinander eben auch, nämlich Kommunikation, wenn ich vorn anzapfen, naja, dann ist es halt so. Ich persönlich habe mir ja nichts vorzuwerfen. Ich schäme mich nicht, wenn jetzt irgendwelche Leute irgendwelche E-Mails von mir mitleben. Aber wenn man vielleicht meinen Nachbarn, ich sage das jetzt auch wieder mit Absicht überzogen, überführen würde, weil der gerade in der Planung ist, irgendwas zu machen, ey, dann ist mir das so scheißegal, dass die die E-Mails von mir und meinem Nachbarn mitnehmen, echt.
Was ja tatsächlich passiert ist, dass es dass Leute festgenommen werden und bei Leuten eingeritten wird, die völlig unschuldig sind, einfach nur weil ja Verwechslung oder die falschen Suchbegriffe bei Google gewesen sind.
Jetzt sage ich was ganz Böses.
Ja. Zum Kollateralschäden.
Genau.
Naja, aber dann ist also, doch wenn nee, aber warte, nee, ist ich finde das ja alles diskutierbar. Ich finde das ja schön, dass jemand da eine sinnvolle oder zumindest eine tragfähige Gegenposition ein. Aber dann musst du doch auch genauso hinnehmen können, dass dein in die Luft fliegen am Bahnhof ebenso ein Kollateralschaden ist.
Ja, was ist denn schlimmer? Mal Hand aufs Herz, wenn jemand bei mir in die Wohnung kommt, mich festnimmt und nach 2 Tagen U-Haft feststellt, ups, war ein Fehler, oder wenn am Bahnhof eine Bombe hochgeht. Welcher Kollateralschaden ist mir jetzt schlimmer?
Die Frage ist, wie viele Leute werden falsch festgenommen? Was macht das? Also inwieweit vernichtet die das sozial und so? Das wären jetzt wieder was, wo ich gerne mit Zahlen operieren würde.
Da muss man aber auch realistisch bleiben. Das vernichtet dich nicht sozial, wenn du aus Versehen festgenommen wird und dann im Nachhinein stellt sich raus, die Daten wurden einfach falsch zusammengefügt und du bist es nicht. Das vernichtet dich nicht gleich sozial, das weiß ich nicht. Also das, viel schlimmer ist es doch, ganz ehrlich, wenn neben dir die Bombe hochgeht, da braucht man doch eigentlich jetzt gar nicht. Das ist doch jetzt eigentlich indiskutabel.
An der Stelle möglicherweise ja. Also ich finde es tatsächlich nicht schlimmer. Also ich kann tatsächlich besser mit Anschlägen leben als mit Totalüberwachung. Ich prinzipiell davon ausgehe, dass Anschläge passieren und dass sie nicht, sie lassen sich nicht wegüberwachen. Darum würden wir uns auch im Kreis drehen. Ich habe noch einen Buchtipp. Ja. Ich habe noch einen sehr, sehr schönen Buchtipp für dich, weil nämlich diese Terrorangst, die verbreitet wird, die spielt mit einer Eigenschaft des menschlichen Gehirns, Risiken nicht richtig einschätzen zu können. Okay. Und es gibt einen Wissenschaftler, den Gerd Gigerenzer, der ist eigentlich Bildungsforscher, der schreibt Bücher über den Umgang mit Risiken. Und die sind also total, also so völlig unwissenschaftlich geschrieben und total leicht wegzulesen. Und der hat nämlich gerade ein neues Buch veröffentlicht. Und das heißt Risiko, wie man die richtigen Entscheidungen trifft. Das ist wirklich sehr, 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 sehr interessant und sehr augenöffnend
und,
auch.
Und witzig auch für eine Polizistin. Also
ja,
ich muss
klar,
dann immer wieder, es ist ja nicht so, dass man als Polizist vollkommen risikofrei lebt. Man wählt ja einen Job, der durchaus risikobehaftet ist. Und ich meine jetzt für mich in Anspruch nehmen zu können, dass ich mit Risiko ganz gut klarkomme. Es schränkt mich ja auch, wie gesagt, nicht vollkommen in meinem Leben ein. Nur, wie gesagt, es ist wie so ein Film, der kurz abläuft. Wenn ich aus einem großen, also meine Verwandtschaft wohnt in Köln, wenn ich Kölner Hauptbahnhof betrete, dann kommt halt der Film kurz. Und dann ist aber auch schon wieder gut. Ja, also ich kann das gut, es ist halt eingeimpft in meinem Kopf, aber es scheint
mir geht es jetzt auch nicht darum, also ich bilde mir auch nicht ein, dass das Lesen dieses Buches von Gerd Gigerenzer dich zu einer Überwachungsfeindin macht. Das bilde ich mir noch nicht mehr im Entferntesten. Nein, das ist einfach, das ist jetzt wirklich einfach nur Ergebnis unseres Gesprächs. Das ist einfach ein total geiles Buch und ich kann es nur jedem empfehlen, das zu lesen. Das ist wirklich toll.
Also, willst du das mal auf eurer Seite noch mal kurz dann schriftlich?
Im Zweifelsfall schick mir eine Mail, wenn du dich daran erinnerst, dann schicke ich dir noch mal den Titel. Holger.klein@fritz.de ist meine Adresse. Wenn du Internetkriminalität ermittelst, was für Erfolgsquoten habt ihr da? Ist das zweistellig oder im einstelligen Prozentbereich?
Internetkriminalität ist natürlich jetzt auch ein relativ großer Begriff.
Das klang eben so, als würdest du so hauptsächlich so Fraud, also so Betrugsfälle und sowas machen, ne?
Ja, also bei uns zählt da ja eben auch die ganze eBay-Kiste mit rein, ja, also du verkaufst, kaufst und es kommt nicht an oder so. Oder PayPal, jemand knackt dein Amazon und sowas. Das ist mit an Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit, kriege ich da den Täter. Alles, was schon sehr viel tiefer in die Materie geht mit Auswertung von IP-Adressen zum Beispiel, ja, oder eben diese ganzen Schadprogramme, die jetzt hier echt deutschlandweit auch zuhauf durch den Äther ziehen, so gut wie nichts. Weil wir einfach auch durch das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung sind uns dermaßen die Hände gebunden, die IP-Adressen auslesen zu können, dass wir Klardaten kriegen. Es sind irgendwie 4-5 Werktage, Und dann hat sich das erledigt. Und wenn du jetzt aber eben gerade geschädigt bist und das passiert heute Nacht und morgen willst du ausschlafen, übermorgen gehst du vielleicht zur Polizei, dann ist es aber eben Freitag und am Montag kriegt dann irgendein Sachbearbeiter das auf den Tisch, dann sind die 4-5 Werktage um. Oder Dienstag fängt da an zu arbeiten, sind 4 Werktage um, dann hat sich das eigentlich schon erledigt mit dem Auswerten der IP-Adresse. Also es ist aktuell, ich kann eben aber auch nur auf meiner Position jetzt hier sprechen, so gut wie unmöglich, da irgendwelche Täter herauszufinden. So gut wie gar nicht. Also es werden da natürlich bundesweite Sammelverfahren auch zusammengelegt, wo gerade auch diese Geschichte, wenn jemand, weiß nicht, hast du vielleicht auch schon mal gehabt, irgendwie hat das jeder schon mal gehabt, eine E-Mail mit so einem SIP-Anhang und den sollst du öffnen, weil das ist eine Rechnung, du hast angeblich eine Rechnung nicht bezahlt und dieser SIP-Anhang selbst ist ja schon das Schadprogramm.
Ich kann immer überhaupt nicht verstehen, dass Leute auf sowas klicken. Ich kann es echt nicht verstehen.
Die Klugen sind es meistens echt. Bei mir sind die Lehrer und die Doktorin, die da draufklicken, weil die echt...
Das ist der Beweis dafür, dass ein Studium dich automatisch schlau macht, ne?
Ja, wahrscheinlich. Ja, und jedenfalls, also so eine, das wird als bundesweites Sammelverfahren bearbeitet. Und ich denke, die Kollegen, die da zusammengezogen werden und sich ausschließlich darum kümmern dürfen, die also auch nichts weiter zu tun haben, als sich nur um sowas zu kümmern, die haben dann auch nach 1-2 Jahren möglicherweise erste Erfolgsaussichten und kriegen da vielleicht auch mal irgendeinen Ukrainer, weil meistens sind es wirklich auch aus Lettland, Ukraine und so. Mhm. Aber ich jetzt hier, ich kann gar nichts. Das wird aufgenommen als Anzeige und dann war es das auch.
Woran erkenne ich einen eBay-Betrüger?
Ist so gut wie ausgeschlossen. Ein paar Indizien kriegst du vielleicht, wenn jemand sich absolut querstellt und zum Beispiel PayPal nicht machen möchte. Mhm. Das ist für mich, ich bin jetzt privat auch ein sehr, trotz der ganzen Anzeigen, die ich jeden Tag sehe, bin ich aber trotzdem ein sehr großer Freund von eBay und von Internetkauf aufgrund des kleinen Kindes. Kaum Zeit zum Einkaufen, mache ich das also übers Internet. Und wenn jemand sich da schon querstellt, dann würde ich das zum Beispiel nicht machen. Oder wichtig ist auch immer aufpassen, wo der Verkäufer seinen Sitz hat. Ist es im Ausland, ist uns hier als Polizei, wenn uns sofort die Hände gebunden sind, eine Bedrohung los, das ist nicht mehr örtlich zuständig und dann war es das auch. eBay Kleinanzeigen, das ist natürlich auch so eine Kiste, da würde ich niemals Geld überweisen. Ja. Also wenn ich über eBay Kleinanzeigen was kaufe, dann auch nur real hinfahren, anschauen und dann das Geld rüberwachsen lassen und wenn möglich, na, da kommt jetzt aber die Polizistin durch, am besten noch einen Zeugen mitnehmen, dass man wirklich auch mal eine zweite Person da hat. Und ansonsten habe ich auch mit eBay Kleinanzeigen nur gute Erfahrungen in persönlicher Hinsicht.
Ich bin mal auf den fast perfekten eBay-Betrüger reingefallen. Wirklich perfekt. Also die Seite, das war der Hammer. Das war also inklusive alles. Geschäftsadresse, Umsatzsteuernummer und. Und das Einzige, woran ich hätte erkennen können, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, war die Umsatzsteuernummer. Weil die kann man online prüfen. Und die Online-Prüfung hätte ergeben, dass es diese Umsatzsteuernummer so nicht gibt. Mhm, ansonsten hätte ich das nicht merken können. Den kannst du ja mal weitererzählen, den Trick. Ihr habt den auch nie ermittelt. Also ihr, die Polizei.
Gut, das ist natürlich auch nicht erfahren, warum nicht ermittelt. Normalerweise ist es echt ermittelbar. Also es ist wirklich eigentlich ermittelbar.
Nee, das war so, also das war dann hinterher, ich habe mich dann ein bisschen rumrecherchiert und das war so der Klassiker-Typ, ergattert sich irgendwie Zugang zum Konto eines unbedarften Mädchens.
Ei,
und,
alles klar. Okay.
Ne, hat dann geräumt und war dann weg. Also, so.
Ja, es ist schon nicht ganz ohne. Also selbst die Bewertungspunkte, die bei eBay so immer veröffentlicht sind bei den Usern, also selbst darauf sollte man sich nicht verlassen. Da habe ich selber auch eine Erfahrung gemacht. oder hier von La Martina, kennst du vielleicht, ist ja eine relativ teure Marke.
Ja.
Und Poloshirt kosten ja im Original irgendwie so 120, 130 Euro. Und da hat jemand so ein Teil angeboten, im Original neu, bla bla bla, 24 Euro. Dachte ich, na alles klar. Hab's mir gekauft, im Sofortkauf kam auch, war natürlich gefälscht. War am Ende aber trotzdem so schick, dass ich es behalten habe.
Damit machst du dich aber strafbar, das weißt du.
Wieso?
Ist das nicht, das macht man sich nicht strafbar, wenn man so gefälschte Klamotten handelt? Also auch der Kauf?
Ganz vorsichtig. Ich habe es nicht gehandelt. Es wurde angeboten als Original.
Ja.
Ja, als Original mit Preis und hast du nicht gesehen.
Und selbst wenn dir auffällt, dass es eine Fälschung ist, darfst du...
Als es denn bei mir war, ich habe mir hier zu Hause das T-Shirt dann angeschaut und habe festgestellt, Mensch, das ist irgendwie so richtig, also das und das haut doch nicht hin. Ich habe den angeschrieben daraufhin und er meinte, und er hat von mir eine schlechte Bewertung auch bekommen und er hat, so rum war das genau, er hat von mir eine sehr schlechte Bewertung bekommen und er schrieb mich an und meint, wenn ich die Bewertung rausnehme und eine positive gebe, kriege ich das Geld von ihm zurück. Und er hat nicht verlangt, dass ich das Shirt zurückschicke. Also ich hätte jetzt das Shirt und das Geld haben können, habe ich nicht gemacht, die schlechte Bewertung blieb drin und er hatte aber 20.000 sehr gute Bewertungen drin. Ich glaube, also das wird er bei jedem zweiten so machen. Und die machen das natürlich, geben denen eine gute Bewertung, dann kriegen eine Kohle und so. Ja, also es ist schon...
Krass, ich hätte gedacht, dass du dich selbst dann auch in Handschellen legen müsstest. Also ich dachte, man dürfte auch nichts Gefälschtes kaufen.
Ah, okay. Ich bin ja dann nur, in Anführungsstrichen, nur geschädigt. Wenn ich jetzt aber mit dem Wissen, dass das jetzt gefälscht ist, die Kiste wiederum weiterverkaufe, dann komme ich in Fuchs da wirklich sicher. Ist aber in dem Fall ja nicht gewesen. Ich verkaufe es nicht. Es ist bei mir, es ist meins. Ich bin mir noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob das wirklich gefälscht ist. Nur so ein paar Merkmale gibt es, da sieht es halt komisch aus. Und gut ist. Der hat übrigens seinen Sitz im Ausland. Also selbst wenn ich jetzt hier eine Anzeige machen würde, wäre die Polizei auch hier örtlich nicht zuständig.
Katja, wir haben jetzt gerade ganz viele Leute enttäuscht, weil es hingen noch, naja, ganz viele nicht, aber es hingen noch einige in der Warteschleife. Mit dem Philipp hätte ich sogar gerne noch gesprochen, aber der hat genau in dem Moment aufgelegt, als ich dir sagen wollte, so und jetzt kriegt der Philipp noch 3 Minuten, aber jetzt hoffentlich hat er das nicht gehört, sonst ärgert er sich jetzt wahrscheinlich noch mehr. Philipp, ruf einfach nächste Woche an und tu so, als wäre es der Wochenrückblick auf die jetzt folgende Woche. Katja, vielen, vielen Dank, das war sehr aufschlussreich.
Ja, jedenfalls gut, danke.
Gute Nacht, tschüss.
Gute Nacht.
Das war's für heute. Der Blue Moon ist zu Ende. Morgen gibt's wieder einen Blue Moon. Montags ist ja meistens mit Henrik Schröder. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder am kommenden Dienstag. Und ich habe schon wieder vergessen nachzugucken, was mein Thema am kommenden Dienstag ist. Ihr werdet's rausfinden. Im Zweifelsfall steht's auf fritz.de. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht.
Ein Podcast von fritz.de.